Mein Name ist Christian Budde, Weinhändler aus Hamburg von der Firma Oxhoft Ottensen. Ich habe Axel Bode vor vielen Jahren auf einer Weinreise in der Sierra Credos kennengelernt. Wir haben uns dort gut verstanden und haben festgestellt, dass wir den gleichen Humor und auch die gleiche Betrachtung zum Wein oder über Wein haben. Daraus resultierte im Laufe der Zeit nicht nur eine geschäftliche Beziehung, sondern auch eine gute Freundschaft. Der Axel ist großzügig, hat einen tollen Humor. Bewundernswert ist sein Umgang mit Menschen und vor allem mit seinem Team. Er hat ein Auge für die kleinen Details, ein Gespür für gute Weine und vieles mehr. Deswegen ist der Witwenball nicht nur ein Ort für Weinfreunde, sondern auch ein zweites Zuhause für all diejenigen, die es manchmal suchen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Auf geht's nach Hamburg, auf geht's in eines der kultigsten Weinrestaurants unserer Republik, der Witwenball. Und der Betreiber Axel Bode ist einer, der Wein richtig, nicht von der Pike auf gelernt, zumindest am Anfang nicht, sondern mit Leidenschaft entdeckt hat. Ursprünglich Fotograf oder wollte Fotograf werden, hat er ein Café zusammen mit einem Partner eröffnet und ist dann langsam in diese Weinwelt hereingewachsen und hat richtig aus dem Bewusstsein, aus der Leidenschaft heraus den Witwenball zusammen mit seiner Frau Julia Bode begründet. Und wer Wein in Deutschland kennt, kennt den Witwenball. Und ich freue mich auf dieses unglaubliche Gespräch, auf diesen Lebensweg, auf diese Ansichten, auf ja, den Charaktermensch Axel Bode. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, darf ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie dieses Projekt mit ermöglichen, dass sie mich wirtschaftlich, aber auch händisch unterstützen. Denn dank ihnen ist er heute hier. Ich freue mich sehr auf ihn. Herzlich willkommen, lieber Axel Bode! Mehr Autodidakt als du es bist, geht es ja eigentlich fast gar nicht. Also du bist hier so richtig in die Gastronomie hineingeschlittert, oder?
Hineingeschlittert ist ein gutes Wort, ja. Es hat mich aufgesogen, reingesogen. Ja, weil ich das Gefühl hatte, wow, das ist etwas, was mir richtig gut gefällt. Also als Angehender, in jungen Jahren, als ich nach Hamburg gekommen bin, das war Anfang der 90er, wollte ich unbedingt Fotograf werden, habe da auch eine Ausbildung und hab dann angefangen, bei bekannteren Fotografen zu arbeiten, zu assistieren oder zunächst mal Praktika zu machen, dann zu assistieren. Und ja, das Geld hat halt nie gereicht und hatte mir dann nach reiflicher Überlegung mir dann überlegt, mir nachgedacht, oh, das ist ja etwas, ich esse ganz gerne, also sofern ich mir das leisten konnte damals. Ich gehe ganz gerne essen und aber ich find das irgendwie ganz cool, jetzt mal in so einem Restaurant zu arbeiten und dort einfach Gästen eine schöne Zeit zu machen. Das
War
hat
das
mich
damit schon
irgendwie
mit der
fasziniert.
Überlegung oder war das ein reiner Überlebensdrang, dass du
Ja,
sagtest, ich
irgendwie.
brauche was zu essen und ich
Ja, okay, tatsächlich erstmal natürlich gemerkt, okay, ich komme mit dem Geld nicht aus und was kann ich tun?
Ja.
Wo finde ich eine Arbeit, bei der ich mir meine Zeit halbwegs einteilen kann oder also eine Teilzeitarbeit und dann irgendwie kam ich auf schon auf Gastronomie. Also ich kam gleich auf das Thema Gastgeber sein. Es kann natürlich auch erstmal ein Zufall gewesen sein, nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, aber es hat mir sehr gefallen. Meine allererste Stelle, in der ich gearbeitet hatte, war in Hamburg im Marinas. Das ist schon sehr, sehr lange her. Von Michael Wollenberg. Ein Stern damals gehabt.
Du
Michael
bist direkt in ein
Wollenberg.
Sternerestaurant reingerutscht.
Ja, das war auch. Ich wusste gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Also für mich.
Ja.
Ich habe gedacht. Ich war da einmal essen, zweimal essen mit meiner damaligen Freundin und bin dann gedacht, Mensch, das ist ja ganz schön cool hier. Das gefällt mir richtig gut.
Ach, witzig.
Genau, und dann war ich da einfach Runner. Ne? Also ich war ja völlig erfahrungslos und nichtsahnend und blauäugig. Und genau, ich fand das aber alles sehr, sehr beeindruckend dort. Und es war ja auch schon ein Restaurant, das diesen Stern auch mit einer gewissen Lässigkeit auch gepflegt hat. Also man trug dort auch T-Shirts mit Firmenaufdruck.
In die 90ern. Da hatte man nicht irgendwie Schlips und Krawatte. Genau,
kein Schlips, keine Krawatte. Insofern fand ich das schon richtig cool. Also und genau, bekam dann mein T-Shirt und dann wurde ich losgeschickt. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Und ja, habe irgendwie geguckt, dass ich den ersten Abend irgendwie überstehe. Ich wusste nichts. Ich wusste nicht, dass ich dass der Rotwein von Gas nicht ins Eis gehört. Ich wusste nicht. Ich musste eine Flasche Wein öffnen. Am Tisch vom Gast und hab so gemacht, wie es mir mein Vater damals beigebracht hat. Also die Weinflasche zwischen die Beine.
Oh nein.
Und dann einfach mit aller Kraft den Korken rausziehen. Oh wow. Und ich höre noch Michaels Stimme, der durch das Restaurant brüllte, weil es gab dann auch eine Küche. Und ey, das ist ja kein Western-Salon. Das war meine, und ich bin dann wirklich ganz, ganz klein, so ganz klein geworden vor Scham. Aber irgendwie gelang es mir anscheinend, da doch einen gewissen Eindruck zu hinterlassen. Also ich habe anscheinend nicht alles falsch gemacht. Also ich durfte nochmal wiederkommen. Und das hat mir auch immer ausgesprochen viel Spaß gemacht.
Wie lange warst du da, bevor du dann...
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ein Jahr, aber das läuft dann ja auch als Aushilfe mal... Ja. Na, man spielt da mal am Wochenende ein, abends für ein paar Stunden oder wenn eine Veranstaltung anstand, dann.
Und wenn das in die 90er waren, 2002 hast du ein eigenes Café aufgemacht, wie kam dann der Sprung dahin? A, Selbstständigkeit, B, du wirst dann doch kein Starfotograf mehr oder also wie hat sich das entwickelt? Klar,
ich hab dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich muss auch dazu sagen, um dem Thema Fotografie jetzt auch nicht, um das jetzt auch zur Ehrenrettung des der gesamten Branche. Es kam eigentlich auch zu einer Zeit, als ich tief in die Materie eingestiegen bin, dass langsam der Wechsel kam von der analogen Fotografie zur digitalen Fotografie.
Ja.
Und da muss ich sagen, habe ich ein wenig, das Interesse schwand ein wenig. Also ich habe das wirklich sehr, sehr handwerklich gelernt. Also einen Gegenstand beispielsweise zu fotografieren und ihn auch sofort richtig auszuleuchten, mit Styropor Lichtreflexe zu setzen, vielleicht an einer Flasche Wein Lichtreflexe und Lichtsaum zu setzen oder mit Spiegeln oder ein Stück Papier, wie auch immer. Also das Foto musste halt von Beginn an ein perfektes Foto sein und es gab da keine oder kaum eine Möglichkeit der Nachbearbeitung. Zwischendurch gab es auch nochmal andere Gastronomie-Jobs, dass ich dann schon sehr, sehr viel Lust hatte an diesen Beruf. Das war für mich sehr, sehr angenehm, das zu tun. Also wirklich, wie ich es vorhin schon sagte, also Gastgeber zu sein, das hat mir irgendwie Freude bereitet. Und genau, das Thema Freude, also jemanden ganz schnell eine Freude zu bereiten, wenn er vielleicht sein Getränk bekommt, seinen Kaffee. Damals habe ich noch sehr viel mehr in Cafés gearbeitet, also seinen gut gemachten Kaffee zu bekommen und ja, dafür sofort ein Danke zu bekommen. Und ich fand das schön. Das ist immer wie eine kleine Bühne gewesen für mich und das ist es ja eigentlich immer noch.
Und darum dann 2002 Selbstständigkeit, zusammen mit einem Freund, Kaffee.
Ja, genau. Ich Genau,
jetzt das große Geld verdienen.
Selbstständigkeit und das große Geld verdienen. Das große Geld verdienen hätte ich damals als Fotograf, aber nur wirklich in den 90ern, weil danach ist das, und das wissen ja auch viele, die aus der Branche kommen, dann ging das ja alles ein bisschen, wurde das ja alles mit dem großen Geld verdienen mal schwieriger und schwieriger. Hm. Ich habe dann 2002 eben ein Café aufgemacht, auch in Hamburg, und auch recht blauäugig, also so wie mein erster Tag, Arbeitstag in Marinas. Ja, das Ding gemacht wird damals, also es war, wir hatten einen Komplettumbau gemacht, also das nennt man ja eine Neukonzessionierung, also es war vor, also an einem Standort, das Café eingerichtet, was vorher keine Gastronomie war, also das war dann, das, sowas ist dann natürlich auch immer ein ganz schöner Ritt, weil man natürlich sehr viele behördliche Auflagen einhalten muss und sich um Dinge wie Schallschutz kümmern muss und um Brandschutz und dergleichen. Also das war zeitlich aufwendig. Kostenintensiv ist es heute noch immer mehr geworden. Damals kamen wir mit total wenig Geld zu unserem Café. Also ich sag das im Plural, weil ich noch einen Partner hatte. Und wir haben das zu gleichen Teilen gemacht. Und genau, dann haben wir das Café aufgemacht, was morgens um 9 öffnete und irgendwann um 24 Uhr geschlossen hat. Sieben Tage die Woche.
Wow.
Ja.
Das klingt nach einem 8-Stunden Arbeitstag.
Ja, das war schon, genau, also gerade so die ersten Jahre waren schon total intensiv, aber das hat sich dann irgendwann alles zurechtgeruckelt. Aber es war auch sehr intensiv, was die Gestaltung der Arbeitszeiten bzw. Dienstpläne angeht, weil wir natürlich dann mit diesen vielen Arbeitsstunden, die wir dann in dieser Woche hatten, auch sehr, sehr viele Mitarbeiter gebraucht haben. Überwiegend studentische Hilfskräfte, wenige Festangestellte. Und das war auch, ja, das hat dann doch manchmal Kopfschmerzen bereitet, weil natürlich dann auch jemand morgens um 8 Uhr nicht zur Arbeit erschienen ist. Und dann nochmal jemanden zu finden, das war nicht immer so leicht.
Und dann hast du angefangen, mit deinem engen Nervenkostüm Wein zu trinken, und daraus wurde dann der Sommelier, den du 2010 gemacht hast? Oder wie hat sich das entwickelt?
Genau, also ich war kein Alkoholiker, als ich dann überlegt hatte, mich nochmal mit etwas anderem zu beschäftigen.
Aber kurz davor, oder?
Aber schon, es war schon gefährdet. Nein, also... Nein, es war tatsächlich auch Angebot her, was wir hatten. Es gab auch Wein, aber alles ein bisschen, alles total niedrigschwellig und überschaubar.
Irgendwann hat dich der Wein dann doch mehr interessiert.
Ja, ich habe dann auch angefangen zu gucken, was passiert denn so in anderen Städten. Und ich hatte schon Lust, noch einen weiteren Laden zu machen, ein bisschen mehr mit, der schon ein bisschen mehr damit zu tun hat, eben mit Wein.
Und gab es da einen Laden, der dich inspiriert hat? Also warum es dem Witwenball ging?
Ja, es gab einen Laden. Es gab einen Laden, der, ich weiß gar nicht, eigentlich haben wir fast zeitgleich aufgemacht. Ich glaube, die Cordoba hat vor uns aufgemacht, ein paar Monate.
Ja.
Und liebe Grüße, Gerhard. Und das hat mich, der Laden hat mich total fasziniert. Also ja. Das fand ich wirklich super. Ich wollte natürlich überhaupt keine Adaption machen, weil das eine ist Berlin, das andere ist Hamburg, und zum anderen ist das natürlich Gerhard Retter, und ich war der Kaffeebetreiber. Also das waren natürlich Welten zwischen uns für mich. Und ja, aber ich fand den Laden sehr inspirierend, weil ich dachte, wow, das ist cool. Kleine Speisen auf den Punkt, super handwerkliche, eigenständige Weinkarte. Das fand ich sehr cool. Mhm. Und dann ergab sich irgendwann die Möglichkeit, hier an diesem wunderschönen Ort in der Weidenallee den Witwenball aufzumachen. Und dann haben wir damit losgelegt. Das war...
2013.
Danke. Mhm. Ja, 2013.
Aber es war ja dann noch relativ schnell, auch in aller Munde, es war recht schnell erfolgreich. 2015 wurden ihr Wine Places bereits, also so einer der mehr oder weniger ausgelobten oder renommiertesten Weinorte in Deutschland? Lief alles so, wie ihr wolltet? Oder was waren die größten Probleme am Anfang? Was würdest du heute anders machen?
Also auf jeden Fall war eine große Hürde dieses 24-7-Stunden-Café, was ich hatte, neben der Neueröffnung, hier neben dem Witwenball mit dem tiefen Programm auf die Beine zu stellen. Also ich hatte dann wirklich einen 26-Stunden-Tag.
Krass.
Das war ein Problem, ich dann wirklich dann auch, und meine Tochter ist dann auch eins gewesen. Also es war sehr wild. Ich habe mich dann auch von dem Café nach 3 Jahren getrennt, weil ich mich wirklich mehr auf den Witwenball fokussieren wollte. Und das war eine gute Idee. Was wirklich, also ich muss sagen, wir haben die ersten Jahre schon ordentlich uns reinhängen müssen. Also es ist nicht so gewesen, wie ich es gewohnt war von meinem Café. Ich schließe morgens die Tür auf und es stolpern Menschen in den Laden. Dieses Thema Fine Dining und vor allen Dingen das Thema Wein ist jetzt nichts, wo sofort alle Menschen Hurra geschrien haben. Das muss man einfach sagen. Also wir beide lieben ja Wein und ich glaube auch wirklich alle anderen, die uns zuhören. Aber es ist nicht unbedingt es ist nicht so der Mittelpunkt der Welt.
Na, es ist, glaube ich, auch so eine Vertrauenssache. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn du einen Weinladen aufmachst, dann brauchst du ungefähr 1 bis 3 Jahre Vorlauf, um das langsam aufzubauen, um das Vertrauen der Weinliebhaber dir zu erarbeiten oder dich zu bestätigen. Und im Nachhinein habe ich die Wahrnehmung gehabt, ist es dankbarer? Also du hast dann treue Seelen an deiner Seite, wenn du sie einmal überzeugt hast. Aber auch mit den vielen verschiedenen Läden, die ich begleitet habe, beziehungsweise auch wenn ich mit Kollegen rede, der Anfang mit einem Weinladen ist nicht einfach. Das ist schon richtig Pain, wenn man so möchte, im Vergleich zu Restaurants oder im Vergleich zu Cafés oder was auch immer. Weil es geht ganz viel um Vertrauen und es geht um dass man diese Liebe und die Ernsthaftigkeit dabei transportieren kann, wenn man ja automatisch mit dem ersten Tag in Frage gestellt wird.
Ja, genau. Also wir haben dann ja auch Weine auf der Karte, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Wir haben natürlich auch Weine auf der Karte. Also ich rede jetzt auch nicht nur von uns, sondern auch, ich rede auch vielleicht von deinen Läden, die du hattest und in denen du gearbeitet hattest. Ne? Also wir alle haben dann Weine auf den Karten, die erklärungsbedürftiger sind und die vielleicht auch preislich sich in anderen Regionen bewegen.
Aber es ist so eine Frage, warum macht man sowas eigentlich? Also warum nimmt man nicht so die halbe Karte voller Grauburgunder, Primitivo und Lugana? Dann hat man zuerst mal, warum sind wir da so bescheuert?
Ja, stimmt. Also das gibt, mir wurde irgendwann mal gesagt von einem Weinhändler, gib doch den Gästen einfach das, was sie wollen. Mhm. Ja, das könnte man machen, aber dann wäre ja man wieder, dann wäre man einfach austauschbar. Also, ja klar, kann ich hier auch Aperol Spritz anbieten oder ich könnte hier auch einen Lugana anbieten. Aber ich möchte ja nicht, dass hier jemand in den Witwenball kommt, um Lugana zu trinken. Entschuldigung. Also ich weiß, es gibt auch gute Lugana. Aber das rutscht mir auch manchmal raus, ne? Also, ey. Also, Grauburgunder trinken ist manchmal wie ein Bus mit der Linie 5 fahren. Also, es ist eine Buslinie hier in Hamburg, die ist immer sehr, sehr stark, äußerst stark frequentiert. Ich glaube, es ist die stark frequentierteste in ganz Europa. Oh, wow. Das ist wie Linie 5 fahren. Also, man kommt irgendwann an, aber Spaß hat man nur bedingt dabei. Und ey, sorry Leute draußen, also es gibt natürlich geile Grauburgunder und geile Lugana.
Ja, ohne Frage, auch tolle Primitivis. Also ist die Mehrzahl von Primitivo eigentlich Primitivi? Ich glaube ja.
Ne? Ich weiß nicht.
Espresso, Espressi, ich glaube, das wird dann so.
Müsste sein, okay, das wäre jetzt nochmal.
Also es gibt auch tolle Primitivis, die handwerklich gemacht sind, die tiefsinnig sind, aber man versucht es natürlich dann irgendwo, wenn man so Beispiele heranzieht, man verallgemeinert ja dann doch, dass man zumindest irgendwie etwas Greifbares hat. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so eine, jetzt auch in unserem Bewusstsein, so eine zweite, dritte Ebene, wo man sagt, ich suche euch was Schönes raus. Also nicht der Anfang, worüber man sich definieren möchte oder dann sollte. Ist so gerade am Anfang, ist da die Weinkarte oder der Weinservice wichtiger?
Der Service, ja. Ja, der Service ist wichtiger. Ja. Also, wenn der Gast den Laden verlässt, wird er sich nicht mehr an die, was weiß ich, 1000, 5000 Positionen erinnern am nächsten Tag, sondern er wird sich doch eher an den tollen Wein erinnern, den er getrunken hatte, der ihm geschmeckt hat und bestimmt auch an die nette Kellnerin, den netten Kellner, der am Tisch gewesen ist. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass das wichtiger ist.
Und gerade so, wenn ich auf den Anfang, der ist jetzt zwar schon 13 Jahre her, aber auch erst 13, nein, eigentlich schon 13 Jahre her, wie entwickelt man sich da? Wie hast du dich entwickelt? Wie hast du deine Linie gefunden, deinen Weg gefunden? Weil der Witwenball, wenn man den so nimmt, es ist ja schon eine unglaublich authentische Ausstrahlung. Die Karte ist ja außergewöhnlich. Du hast eine Handschrift, du hast einen Stil, den man nach außen stellen kann, der auch überall zitiert wird. Wie kam das? Wie hast du dich fortgebildet? Wie hast du dich informiert? Sind ständige Proben? Social Media gab es damals ja schon, aber es war noch nicht so krass ausgeprägt wie heute. Hast du viele Bücher gelesen? Hast du Winzer angerufen? Warst du irgendwo nochmal zur Stage? Oder wie bist du zu dem geworden, mehr oder weniger? Ich meine, du bist ja ausgebildeter Sommelier. Du hast ja die Prüfung gemacht 2010.
Ja, genau.
Aber die selbstbewusste Qualifikation, die du heute hast, wie bist du da hingekommen?
Auch das ist tatsächlich ein Learning. Und mir ist irgendwann mal im letzten Jahr, als wir ein kaputten, defekten Klimaschrank hatten und den irgendwie bewegen mussten, ist uns eine kleine Weinkarte von vor 10 Jahren in die Hände gefallen. Und das war natürlich, wir haben ja damals immer so ein bisschen wie so eine Broschüre gedruckt und dann hatte ich auch gesehen, okay, wow, da sind Sachen dabei gewesen, die würde ich immer noch und die stehen immer noch auf der Karte, aber es waren auch sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich mich schon gefragt hatte, Axel, warum hast du das eigentlich damals gekauft? Also das passt doch eigentlich gar nicht mehr. Das passt doch eigentlich gar nicht zu dir. Und das ist einfach auch, das ist ein Learning und auch da ist eine Weiterentwicklung des eigenen Geschmacks. Und ich bin ja wirklich sehr spät zum Wein gekommen. Also ich habe den Sommelier gemacht und das war einfach, weil ich Lust hatte auf eine Challenge für mich und mich wirklich weiterbilden wollte und kam dann halt in den Kurs rein und es war wirklich gut gebuchter Kurs. Es waren 30 Kollegen da, also Kollegen im Sinne von Kommilitonen vielleicht oder Mitschüler. Und es war der Wahnsinn, weil die wussten alle natürlich viel, viel mehr als ich, weil die hatten ihre Erfahrungen in Restaurants gemacht, in schon Vorkenntnisse oder vielleicht schon in Weinbaubetrieben gearbeitet. Einige kamen aus der Sterne-Gastronomie und hatten schon so viele Weine geöffnet. Ich war sehr, sehr ehrfurchtig und hatte mich schon gefragt, okay, wow, wenn ich den Schultag sozusagen verlassen habe, habe ich ihn nicht verlassen, cool, was habe ich hier alles gelernt, sondern ich habe ihn verlassen mit, oh Gott, was musst du noch alles lernen? Also es war auf jeden Fall alles ein großes Learning. Und so waren auch, deswegen komme ich jetzt darauf, so waren auch die erste Zeit im Witwenball, war natürlich auch geprägt von, wie ist eigentlich dein Geschmack? Also was schmeckt dir wirklich? Möchte ich Sachen auf der Karte haben, die von denen Leute gesagt haben, boah, das ist so ein toller Wein. Vielleicht Menschen gesagt haben, die auch eine Kompetenz haben. Und ich habe dann diese Weine probiert und im Hinterkopf schwörte, okay, der kompetente Mensch hat mir gesagt, das ist ein toller Wein. Heute würde ich da viel emanzipierter daran gehen. Also ich lasse mir jetzt keinen Weingeschmack auf, erzählen. Also ich habe meinen eigenen, entwickelt und sicherlich, ich lerne immer noch dazu. Ich glaube, wir lernen alle immer noch dazu, auch, auch beim Verkosten. Es ist immer eine Entwicklung und ich finde, es ist schon wichtig, sich da auch selbst irgendwann ein bisschen zu vertrauen. Kann auch schief gehen, keine Frage.
Wenn dein Leben bis jetzt ein Wein wäre, was wäre es für ein Wein?
Ey, Karamba, du kannst ja Sachen fragen. Ich würde jetzt natürlich auch sagen, hey, ich wäre gerne Chardonnay, jetzt weil ich vielleicht gerne Chardonnay trinke, aber eigentlich bin ich vielleicht kein Chardonnay. Vielleicht bin ich eher so ein kleiner gereifter Riesling.
Aber würdest du damit konform gehen, dass man es so weit drehen kann und dem Wein so viel Charakter zusprechen kann, dass er vermenschlicht wird?
Nee, das wird zu weit gehen.
Ah, okay.
Aber ich glaube, das wird. Ich, sicherlich ist es so, dass in der Weinbeschreibung es Worte, Vokabeln gibt, die natürlich auch durchaus den Charakter eines Menschen beschreiben können. Aber den Vergleich, da komme ich nicht mit.
Wie findest du Weinbeschreibungen gelungen in einer gewissen Form? Man kann das ja von blumig ausladend, man kann da ja ganze Geschichten mit erzählen, man kann es aber auch nüchtern noch unterbrechen, man kann es technisch gestalten. Wie ist deine Art, Weine zu beschreiben?
Also ich gebe schon zu, ich habe neulich mal jemanden einen Wein beschrieben, den er nicht kannte, und er sagte, ah, okay. Es ist manchmal lustig, wie ist ein wiederkehrender Gast. Sehr interessant, weil ich bin Musiker und wie du Wein beschreibst, ist manchmal etwas wie auch Musik beschreiben. Also ich finde so Beschreibungen natürlich gut wie frisch, tief, ehrlich, sind natürlich so Sachen, die der nicht ganz versierte Weintrinker, glaube ich, schon versteht. Und das sind wichtige Worte. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn es dann zu ausladend, zu stelzig wird. Also man muss schon sich ein bisschen was drunter vorstellen kommen und ein bisschen auch bei der Sache bleiben.
Gibt es Worte, die dich nerven, wenn du die immer wieder hörst? Also es sind der Sachen gerade so wie salzig modern oder wie gerbig oder?
Salzig ist natürlich modern, benutze ich aber trotzdem selbst auch oft. Mhm. Manchmal schwanke ich auch zu salin. Aber das benutze ich schon auch oft, weil ich finde, das gehört auch dahin, wenn es wirklich da ist. Nur ist nicht natürlich jetzt nicht jeder Wein mineralisch oder salzig oder salin. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht zu oft benutzt. Und so Begriffe wie Apfel oder Orange möchte ich auch nicht hören. Oder zitrisch. Ja, wobei andererseits, es gibt natürlich Weine, die so sind, aber wenn das alles ist, was der Wein zu bieten hat, dann möchte ich ihn eh nicht weiter trinken.
Du willst den Frühling genießen? Geht nicht. Und den Rosé Brut Special Edition Spring A026, also Auflage 026 von der Schlumberger Sektkellerei aus Wien in Österreich. Warum das nicht geht? Also, stell dir vor, lässt den Korken wie so ein übermütiger Witzbold auf der Gartenparty aus der Flasche knallen. Rechnest mit nichts. Und plötzlich explodiert der gesamte verrückte Frühling dir mitten ins Gesicht. Nicht irgendein Frühling, der echte österreichische, der seit 1842 in den 300 Jahre alten Gewölben der Heiligenstädter Straße 43 in Wien-Döbling vor sich hin kribbelt und gärt. Als hätte Robert Alwin Schlumberger persönlich einen heimlichen Pakt mit dem Kobold der Flaschengärung geschlossen. Denn dieser Mann kam 1842 aus Stuttgart, lernte bei Ruinart in Reims sein Handwerk, heiratete auf einem Rheinschiff die Tochter eines Industriellen und schmuggelte die Methode traditionell nach Österreich. Als erster außerhalb Frankreichs. Kein Fantasiesekt, kein schneller Tankzaubertrick. echte Flaschengärung. 100% österreichische Trauben, mindestens 12 Monate auf der Hefe. Brüt Dosage. 12 Volumenprozent. Und jetzt in der Special Edition Spring A026. Hat die Französin Aurore Julie, Kellermeisterin seit 2022, gebürtig aus dem Elsass, geschult in der Champagne, ihren allerersten reinen Rosé-Fingerabdruck hinterlassen. Das ist kein Wein mehr. Das ist ein fröhlicher Überfall auf die Langeweile. Du nimmst die Flasche in die Hand. Zartes Design mit Marienkäfer, Schmetterling, Mohnblumen und Narzissen. In Weiß, Rosa und Gold. Als hätte der Frühling selbst eine Überdosis gute Laune-Pillen genommen und die Flasche als Leinwand missbraucht. Der Inhalt schimmert in intensiven Weingarten für sich mit rosa Reflexen. Ein Farbton, der dich sofort in die sandigen und steinigen Böden des Burgenlandes beamt. Wo der Pinot Noir, der St. Laurent, der Blaufränkisch und der Zweigelt mit liebevoller Hand selektiv gelesen wird. Das im August bzw. September mit einer Ausbeute von maximal 75%. Kein Zukauf von fertigen Weinen. Alles eigene Verarbeitung. Österreich pur seit 1842. Das Haus Schlumberger war K&K Hoflieferant. Hat 1862 auf der Weltausstellung in London Queen Victoria zum Strahlen gebracht und durfte nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr Champagner sagen, aber das hat es nie gebraucht. Sie sind die Ikone, die Ältesten, die Einzigen, die den Sekt Austria GU Burgenland trägt, als wäre es ein besonders schicker Orden am Revers. Und dann der erste Knall. Ja, lass die Korken knallen! Wie die Pointe eines richtig guten Carlaus. Und die Perlage. Du wirst verliebt sein. Fein, präzise, lebendig. Als würden 1000 winzige Champagner-Kobolde in deinem Glas Breakdance tanzen. Und die Nase. Herzkirsche. Reif, rot wie das Grinsen nach einem gelungenen Streich. Pomelo. Diese bittere, sonnige Zitronenrakete, die dich an die ersten heißen Tage erinnert, wenn der Winter endlich die Koffer gepackt hat und abhaut. Und Pfingstrose. Schwer, süß, fast unverschämt floral. Als hätte jemand einen ganzen Blumenladen in den Tank gekippt und mit österreichischer Präzision fein dosiert. Du atmest ein und plötzlich bist du nicht mehr in einem modernen Weingut, du bist in den 300 Jahre alten Gewölben, wo die Flaschen in Reihen liegen wie eine gut gelaunte Truppe, die nur auf das Startsignal zum Feiern wartet. Aurore Julie hat den Jahrgang 2023 zu etwas gemacht, das den Hausstil bewahrt. Elegant, Finesse betont und gleichzeitig frischere, freche Akzente gesetzt. Der Jahrgang war für Rosé besonders vielversprechend, sagt sie. Die Trauben konnten unter idealen Bedingungen reifen. Klar, Aurore, du hast einfach nur den perfekten Moment erwischt, als der Burgenlandhimmel den Trauben einen letzten französischen Schmatzer gegeben hat. So leicht finden sich für diesen Wein 1000 Worte. Aber das ist mehr als eine Beschreibung. Das ist eine Liebeserklärung an den herrlichen Wahnsinn, der entsteht, wenn österreichische Erde, französisches Know-how und 184 Jahre fröhliche Rebellion in einer Flasche zusammenkommen und kribbeln. Schlumberger ist kein Weingut. Es ist eine Institution. 4-Generationen-Familie, dann Underberg, dann Marussia Beverage seit 2014. Aber immer 100% österreichisch. Immer mit hochtraditionell. Immer dieser herrliche, irre Stolz. Sie haben den Tag des österreichischen Sektes mitbegründet. Sie erschufen einen der modernsten Kellereien des Landes. Nein, Europas, in Mühlendorf, im Burgenland. Und trotzdem ruhen die Flaschen noch in den alten Wiener Gewölben, wo der Geist von 1842 fröhlich durch die Gänge geistert. Der A026 Spring Edition, Limited Edition, die sagt, ja, wir können Tradition und Innovation. Ja, wir können Rosé, denn nicht nur Pink, sondern ein echtes Statement ist. Ja, wir können einen Sekt, der dich zum Lachen bringt, während er gleichzeitig dich sanft in die Knie zwingt, vor purer Lebensfreude. Vielen Dank für dieses besondere Sekterlebnis, dem Hause Schlumberger und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Fällt dir was ein, was du gerade denkst?
Ich bin eher der Ausladende. Also ich beschreibe den Wein in der Tat richtigen Wortbildern, um dem Gast so eine richtige Imagination zu liefern, dass er sich auf den Wein einlässt. Weil viele Gäste die Erfahrung, ich will nicht sagen, die Kreativität nicht haben, das wäre despektierlich oder anmaßend, aber die Erfahrung damit nicht haben, um den Wein dann mehr oder weniger zu spiegeln. Und das finde ich noch gar nicht mal schlimm, weil mir geht es mit Musik zum Beispiel so. Ich kann Musik nicht beschreiben. Wenn du mit mir in eine Oper gehst und ich gehe raus, könnte ich keine ausladenden Worte dafür finden. Und ähnlich sehe ich es bei den Gästen manchmal. Und wenn aber jemand zu mir kommt und für mich Kunst beschreibt oder Musik beschreibt, Fällt es für mich einfacher, das zu greifen. Und dann sehe ich mit einmal Facetten in dem Bild oder höre Töne in dem Musikstück, die ich vorher nicht wahrgenommen hätte. Und wenn das eben zu technisch wird, ist es für mich dann irgendwann steril. Und deswegen bin ich jemand, der sehr ausladend mit Wortbildern arbeitet, auch viel mit Metapher. Also Metapher aus, keine Ahnung, Autos als Metapher oder Musik oder Künstler oder das ist oder Schauspieler oder sonstiges. Das liegt auch nicht jedem. Machst du das? Arbeitest du mit Metaphern?
Ja, doch, das gehört irgendwie dazu. Also, dass man versucht, da auch eine Stimmung aufzubauen, eine kleine Geschichte um diesen Wein aufzubauen. Es geht ja eigentlich nicht nur um Aromatik und Geschmack, sondern es geht ja auch ein bisschen um die Idee des Weins oder die Herkunft des Weins. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu und dass ich dann versuche, da vielleicht Formen der Umschreibung zu benutzen, damit der Wein vielleicht einfach noch ein bisschen besser verstanden wird oder damit vielleicht sich der Trinker sich da noch ein bisschen mehr drauf freut. Das gehört schon dazu. Mir fällt jetzt bloß keins ein.
Also das ist ja manchmal eben auch aus dem, also auf den Gast auch zugeschnitten. Also
ja, total, auf
letztlich muss er diese Metapher ja verstehen und wenn zu mir jemand kommt und vergleicht die Weine auf meiner Tageskarte oder sonstiges mit den ganzen HSV-Spielern, dann wäre ich auch raus und wüsste nicht, was will er mir eigentlich sagen? Dann red doch lieber über die Weine. Also von dem her muss man das natürlich dann auch punktuell einsetzen und aus der Kommunikation heraus lösen, finde ich, mit dem Gast.
Du siehst es ja bestimmt genauso wie ich. Die Kunst unseres Berufes ist ja auch, sich auf den Gast einzustellen. Also genau, ne? Also nicht einfach sein Schema durchzuziehen, seinen gelernten Sprech, sondern zu schauen, also nicht nur zu schauen, was will er eigentlich, aber was will er wirklich konkret? Wie weit darf ich gehen? Darf ich überhaupt irgendwo hingehen? Will er einfach nur seine Ruhe haben? Möchte er, in welcher Verfassung befindet sich der Gast gerade? Ist er entspannt, möchte mit seiner Begleitung einen genussvollen Abend erleben oder möchte er einfach nur in Ruhe gelassen werden? Und das, Silvio, das ist doch die Kunst, auch das herauszufinden, die Kunst des Gastgebers, einfach zu gucken, okay, was willst du jetzt konkret? Willst du Alkohol und Saufen oder willst du hier noch was, willst du noch einen deutlichen Schritt mehr?
Ist das dem Wein zu eigen? Also hattest du ähnliche Empfindungen und Erfahrungen im Café oder kam das erst mit dem Wein, dass du gesagt hast, ich baue diese Brücke zu dem Gast auf und kann ihn persönlich berühren? Also indem ich ihn verstehe, indem ich mich auf ihn einlasse, indem ich mit ihm kommuniziere, indem ich Fragen stelle, die ich sonst vielleicht nicht fragen würde. Also wo warst du das letzte Mal im Urlaub oder welchen Wein trinkst du mit deiner Frau am liebsten? Oder so? Das würde ich ja beim Kaffee eigentlich niemals fragen. Und dadurch...
Nein, natürlich nicht.
Da ist es der Wein, der dann diese eigene Ebene öffnet und uns so vertraut mit unseren Gästen werden lässt?
Es ist ein großer Teil davon. Nach wie vor geht es ja auch darum, dem Gast eine tolle Zeit zu vermitteln, ihm einen kleinen Kurzurlaub zu geben in einem Restaurant. Und da gehört natürlich, ist der Wein schon ein wichtiger Part, aber es gibt natürlich auch andere Momente, die wichtig sind. Also der Kaffee oder auch natürlich das Essen und ja, und das mitgenommen werden auf die Reise durch seine kurze Auszeit. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Es hat, wie gesagt, das Thema Wein ist da natürlich, nimmt da schon einen großen Stellenwert ein. Wie ich vorhin schon sagte, gibt es aber auch viele Menschen, die Restaurants betreten, die unser Restaurant betreten und denen Wein eigentlich völlig egal ist. Die wollen einfach nur Sie wollen sich einfach nur in der Gesellschaft bewegen und eine entspannte Zeit haben. Und ja klar, dann gibt es natürlich bei diesem Personenkreis, gibt es natürlich die, die dann vielleicht auch die Gelegenheit nutzen und sagen, okay, was gibt es denn noch außer Lugana und Primitivo? Und dann gibt es natürlich auch die, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Das ist auch in Ordnung.
Und da finde ich es aber auch interessant und wertvoll, wenn man die auch annehmen kann. Also wenn man auch denen auf einer ganz anderen Ebene, aber mit der gleichen Wertigkeit, mit der gleichen Wertschätzung vor allen Dingen, auch über den Kommerz hinaus, eine Ebene bieten kann, dass sie entspannen können.
Du meinst den Lugana-Trinker?
Man kann den ja auch anders also abholen. Also daher sind
sie. Genau.
Also letztlich symbolisiert ja der klassische Lugano Primitivo Grauburgunder Trinker eigentlich ein entweder Geschmacksentwicklungs- oder ein Offenheitsbild, was man ja durchaus mit anderen Weinen gut spiegeln kann und weiterentwickeln kann, ohne die zu überfordern oder zuzutexten. Letztlich geht es dabei ja um Verständnis und dann oftmals auch ums in Ruhe lassen.
Ja. Genau, und das ist natürlich eben die, das ist unsere Aufgabe, herauszufinden, was ist da jetzt los an dem Tisch? Wie viele Menschen sind vielleicht, finden, dass ich jetzt schon wieder bei dem Beispiel bleiben muss.
Total gerne.
Den Fragen nach dem
Lugana. Bevor wir noch eine Tüte aufmachen, ist das ganz gut, dass
wir Lugana haben. Genau. Wenn ich Lugana sage, kann ich nur davon ausgehen, dass ich mich fast überall in Europa blicken lassen kann in der Weinwelt und niemand tritt mir vor Schienbein. Also es ist ja schon so, dass vielleicht der ein oder andere Gast nach Lugana fragt oder sagt, ich hätte gern Wein mit wenig Säure, weil das etwas ist, was sie vielleicht gelernt haben und was sie sonst kennen. Mit der der Weg in den Supermarkt für den Wochenend-Weineinkauf für das Essen mit Freunden zu Hause, da wird dann natürlich der Wein gegriffen oder ganz oft sicherlich der Wein gegriffen, der bekannt ist und vielleicht lässt sich der ein oder andere Gast bei uns ja denn trotzdem nochmal auf etwas ganz Neues ein und dann wird er vielleicht feststellen, das ist ja ein Geschmack, den hatte ich so noch gar nicht. Und das ist natürlich immer dieser Spagat, ne? Also klappt das mit der Person oder klappt das nicht? Also einige sind halt offen, andere nicht und das ist natürlich wirklich, wirklich schwierig, aber das ist das, was mir wirklich auch sehr, sehr viel Spaß macht, dann am Tisch zu gucken, okay, wie weit, zu überlegen, wie weit kann ich gehen? Und ja, klar, wir reden natürlich immer, wenn wir an einem Zweiertisch stehen, redet man über eine Flasche Wein und die muss dann natürlich auch sitzen. Das ist ein Schuss, der frei ist und der sollte auch gerne treffen. Aber es ist schon immer wieder mit großer Freude zu sehen, dass es auch anders geht, wenn es uns gelingt, den Gast ein wenig auf unsere Seite zu ziehen. Also ein wenig zu sagen, okay, nicht Lugana bashen, sondern also das können wir machen wir jetzt hier in unserem Podcast, in deinem Podcast, aber denn in dem Moment auch zu sagen, also Wertschätzung entgegenzubringen und sagen, Lugana, das verstehe ich. Haben wir jetzt leider nicht, aber ich kann dir was empfehlen, was klein wenig in die Richtung geht, aber auch ein ganz klein wenig anders ist. So, und da, das ist einfach jedes Mal immer wieder toll.
Wenn wir jetzt bei dieser Art von Wein waren, die wir uns beide zu zweit nicht flaschenweise aufmachen würde, die Gegenfrage vielleicht, welchen Weinstil möchtest du nicht missen?
Also ich würde mal sagen, ich mag auf jeden Fall, um erstmal ganz allgemein zu bleiben und dann werde ich gleich konkreter. Ich mag natürlich Weine mit Zug, mit Frische, mit Charakter. Ein bisschen Widerstand auch gern, aber nicht das Glatte, nicht das Saubere, nicht das Beliebige. Also das ist schwierig. Also ich mag nicht etwas, was ich möchte schon ein bisschen gefordert werden. Also ich mag schon lieber Weine mit Spannung als sterile Weine. Und Und dann geht's natürlich auch ganz schnell Richtung Thema natürliche Weinbereitung, also Naturweine. Da bin ich jetzt aber auch nicht besonders romantisch. Also ich sag mal, nicht alles, was trüb und wild ist jetzt für mich auch automatisch interessant. Also ich bin sehr leidensfähig, aber es muss mich jetzt nicht verstören. Aber ich mag schon starken Naturwein, wenn eine saubere, respektvolle Arbeit im Weinberg vorangegangen ist. Ja, und wenn er im Glas einfach so eine Tiefe und eine Energie hat und vor allen Dingen, wenn er präzise ist. Das ist halt das, was mich am meisten fasziniert. Präzision beim Wein. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, wie ich schon sagte, ne, sauber oder blitzeblank. Das ist nicht meins. Aber ich mag schon einfach die Idee des Winzers. Und um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, also ich muss es einfach als allererstes erwähnen, ich mag natürlich total gerne grünen Veltliner. Bis vor 5 Jahren völlig undenkbar, oder bis vor 10, das sagen zu können.
Interessant.
Oder? Findest du es nicht auch? Also ich kann mich erinnern, vor wirklich am Anfang, als ich hier aufgemacht habe, als wir die Witwenwald eröffnet hatten, hatte ich schon diese Veltliner-Liebe vielleicht. Oder ne, diese, ich mochte das einfach echt gerne. Und es gab einen sehr bekannten Sommelier, der das überhaupt nicht begreifen konnte. So, ja, tut Österreich und grüner Veltliner. Und gut, das ist jetzt, weiß nicht, 10, 11 Jahre her. Und in den letzten Jahren hat sich da auch unglaublich viel getan. Es gibt so unfassbar tolle Veltliner. Okay, und um jetzt nicht zu sehr auszuschweifen, kann ich natürlich sagen, hey, klar, ich mag auch gerne Chardonnay, total gerne. Ich mag Chenin Blanc, ich mag Marsanne. Also es wird schon dann irgendwann auch echt tief.
Aber Veltliner, kam das aus einem Erlebnis heraus, dass du in Österreich umhergefahren bist und gesagt hast, wow, das können die auch? Oder gab es da ein Wow-Erlebnis, dass du den bei dir im Lokal aufgemacht hast oder eine Entwicklung oder eine Kombination oder morgens aufgewacht und gesagt, wir probieren mal wieder Veltliner? Oder war das so ein schleichender Prozess? Also wie kam diese Veltliner-Liebe?
Ja, es ist sicherlich ein schleichender Prozess gewesen.
Mhm, okay.
Also in der Vergangenheit hat man mir ja 25 Jahre versucht einzubläuen, dass nichts über Riesling geht. Und und auch davon habe ich mich, wie vorhin schon gesagt, ein wenig emanzipiert und sage, ja klar, das ist eine tolle Rebsorte, aber es gibt auch andere schöne Rebsorten. Und derzeit, wenn ich an einige Weine denke, wie die Weine von Herbert Zillinger aus dem Weinviertel zum Beispiel, dann bin ich immer, denke ich mir, wow, sind Weine vom anderen Stern. Und das geht auch, eigentlich geht anscheinend auch nur mit Veltliner.
Wenn wir über Naturwein reden, finde ich das total überraschend. Wenn ich dir jetzt meine letzten 4, 5, 6 Gäste rückblickend betrachte, hatten die alle eine gewisse Affinität für Naturwein. Warum ist das in Expertenkreisen so vertreten? Ist es, dass irgendwann hat man die Sensibilität dafür oder ist man irgendwann vom, ich sag mal, konventionellen so übersättigt, dass man in diese Richtung dann irgendwie driftet? Richtig. Oder sucht man irgendwann die provokante Herausforderung? Du hast vorhin auch gesagt, es darf gerne ein bisschen Widerstand haben, also die Weine, die du trinkst, dass man genau das sucht, dass man die Arbeit mit dem Wein sucht. Also hast du eine Erklärung dafür? Oder ist es dann irgendwann, dass man wirklich diese Tiefe darin sucht und das Verständnis und den Mehrwert darin auch?
Du hast es vorhin wunderbar gerade auch selbst gesagt. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Provokante, was da mitspringt. Das ist ein bisschen sicherlich ein wenig die Mischung aus vielen. Das Thema ist ja wirklich immer wieder interessant zu diskutieren, weil für meine Begriffe ist Naturwein ein sehr dehnbarer Begriff. Da wirst du mir bestimmt zustimmen. Also ich glaube,
ohne Frage,
wir könnten nicht sicherlich auch die Weine von Peter Jakob Kühn aus dem Rheingau als Naturweine bezeichnen. Vielleicht, sie werden im letzten Moment vor der Füllung geschwefelt und vielleicht gibt es auch ein bisschen Schwefel im Weinberg, aber ich finde, das ist etwas, was man nicht unbedingt zu dogmatisch sehen sollte. Ich sehe das Problem des Schwefels jetzt eher nicht, also nicht als Schwefel im Wein finde ich weniger problematisch, als wenn ich zum Bio-Supermarkt gehe und mir ein paar Trockenfrüchte kaufe. Da ist mehr Schwefel drin als im Sechserkarton Naturwein. Ja, also das finde ich jetzt eben, also ich würde fast so weit gehen zu sagen, wir haben 90% auf unserer Weine auf der Karte sind Naturweine. Weil was ist das Gegenteil von Naturwein? Das Gegenteil von Naturwein ist Industriewein und der findet bei uns nicht statt. Also eigentlich müsste man alle Weine, die Naturwein sind, müsste man einfach Wein nennen und alle anderen Weine müsste man Industrieweine nennen. Also man müsste es eigentlich genau andersrum machen. Und ich finde, dass es wirklich eine... Ich verstehe das... den Begriff Naturwein manchmal nicht so richtig anscheinend. Also es ist ja nicht automatisch ein Naturwein, nur weil er ultra trüb und ein unsauberes Aromenprofil hat. Das ist dann ja für mich eher ein schlecht gemachter Wein. Mhm. Also ich mag einfach nicht jeden Fehler, der dann unter dem Deckmantel der Avantgarde läuft. Ja. Das ist halt, ne, also es sieht, wie ich schon sagte, dann aus wie, das kennen wir ja, wie Apfelsaft und riecht irgendwie wie so ein ungeklärtes Missverständnis. Es ist für mich einfach nicht spannend. Also ich brauche eben Haltung, Trinkfreude, saubere Vinifikation, also ohne Schönungsmittel, ohne Eingriffe im Weinberg. Das ist cool.
Siehst du da in uns Sommeliers auch eine gewisse Verantwortung, dass wir das fördern und dass wir damit eben auch mit unserem Einkaufsverhalten etc. Natur oder Natürlichkeit unterstützen und auch Winzer dazu animieren, sowas voranzutreiben? Weil ich glaube, das, was außer Frage steht, ein Weinberg, der sich biodivers entwickeln kann, dürfte durchaus gesünder sein als einer, der mit Pestizide, Herbizide überschüttet wird.
Voll.
Und haben wir da eine Verantwortung? Also sollten wir, müssen wir sowas fördern? Oder ist es dann irgendwie, dass wir unsere künstlerische Ader freisetzen und sagen, alle können und dürfen?
Also es ist sicherlich gut, das zu unterstützen. Es kann aber nicht unsere Aufgabe sein, da jetzt versuchen, mit dem erhobenen Zeigefinger im Restaurant zu stehen und belehrend zu wirken. Wir müssten das ja dann auch, dass die ganze Thematik auch weiterdenken und sicherlich auch uns überlegen, was kommt auf dem Teller? Sind das alles Bio oder sind das alles Demeter-Produkte? Und wie lebe ich privat? Lebe ich verantwortungsvoll privat? Also kann ich abends im Restaurant Demeter Weine feiern und lebe aber gar nicht danach. Ne? Also fahr mit dem Auto die allerkleinsten Strecken durch die Stadt.
Total interessanter Ansatz, weil es gibt auch ganz viele, auch gerne Kollegen, die mehr oder weniger Supermarktwein verteufeln und jeden bashen, der irgendwo im Supermarkt seine Weine kauft oder eben nicht akzeptieren oder wie auch immer, aber kaufen ihre eigenen Sachen ja auch täglich im Supermarkt. Also da, ja, 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 ein toller. Ja. Also sehe ich das jetzt überspitzt oder kann man das durchaus so formulieren? Dass es dann so Schwarz-Weiß-Denken ist und dass dann, ich suche mir das Schönste raus irgendwo ist.
Ja, ja, genau. Also ich finde, man sollte sich dann auch seiner Rolle auch treu bleiben. Also sicherlich ist auf jeden Fall wichtig und es wird immer wichtiger, nachhaltig zu bewirtschaften. Was aber und das sollten wir jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, was natürlich den positiven Nebeneffekt hat, wenn wir uns wieder mal auf Wein, wenn wir an Wein denken, dass die Weine dann auch einfach anders schmecken als ein industrialisierter Wein.
Bekömmlicher sind.
Bekömmlicher. Die schmecken facettenreicher. Mhm. Ecken und Kanten, die ganze Thematik. Das hat man natürlich bei Bio-Kartoffeln vielleicht nicht so. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Biobauern
ins Unrecht tun. Ich denke man das schon, auch, wenn ja. du, also ich Dann glaube schon, dass wenn du dich losgelöst von den üblichen Kartoffelsorten oder Apfelsorten neben dem Pfad bewegst, dass du ganz eigene Geschmacksentdeckungen machen kannst und die meisten von uns nehmen halt Lugana als Kartoffel nur als Äpfel und nehmen dann halt Pink Lady und essen den und haben wenig Interesse, sich da irgendwie weiterzuentwickeln oder fragen nach, welche Pflaumensorte haben wir denn jetzt hier gerade, die wir essen oder welche Mandarinensorte oder wie wurde die Avocado geerntet?
Ja, genau, aber es wird dann irgendwann aber auch sehr zu einer sehr, sehr spannenden Erkenntnis, worüber wir gerade reden, weil also ich finde natürlich, ich finde es biologisch zu bewirtschaften natürlich total sinnvoll, oder Produkte, die daraus entstehen, landwirtschaftliche Produkte, finde ich total sinnvoll. Aber man darf sich auch nichts vormachen, wenn wir das jetzt auf Wein beziehen. Denn ein Bio-Wein aus dem Discounter schmeckt ja deswegen nicht automatisch besser, nur weil da Bio draufsteht. Hm. Also wenn ein Wein in riesigen Mengen produziert wird, damit jede Filiale von den Discountern deutschlandweit gleich bestückt ist, ist das ja, auch wenn da Bio draufsteht, ist es ja trotzdem ein Industrieprodukt, weil das in rauen Mengen unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen vielleicht sogar noch hergestellt wird. Und wir wissen ja beide auch, dass es künstliche Hefen auch in Bio gibt. Also braucht man nicht. Also ich finde, dass es nicht automatisch, also wenn wir jetzt mal bei dem Siegel Bio bleiben, ja auch nicht automatisch charaktervoll bedeutet, ich damit sagen.
Stimmt, ja, guter Ansatz. Wie lange hat es gedauert, bis du zu den Erkenntnissen kamst? Also wann hast du für dich selber gesagt, ich bin ein, ich sag einfach mal, vollwertiger Fachmann, ich bin ein Sommelier, ich habe eine Ausstrahlung, eine Meinung, eine Identität, ich habe Erfahrung. War ja sicher nicht direkt mit der Prüfung 2010 oder 2011 und auch wahrscheinlich nicht direkt am Anfang vom Witwenball. Also wann, oder ist man da nie am Ziel? Also hat man immer so dieses Imposter-Gefühl?
Ja, das ist, Silvio, man ist nie am Ziel. Man ist nie am Ziel. Ich weiß, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. So sehe ich das gerade. Ich glaube, es gibt auch kein Zurück mehr. es gibt kein Zurück mehr zu in irgendeiner Form Wein, der im Rezeptbuch entstanden ist, auf die Karte zu bringen. Also das wird mir nie wieder schmecken. Ich weiß aber auch nicht, wohin die Reise geht. Also ich finde, das ist gerade alles sich sehr schön und gut anfühlt. Aber es ist auf jeden Fall immer eine lange Reise auch gewesen. Es ist natürlich kein Prozess über Einstellung, die wir jetzt ja haben zum Wein. Das ist ja sicherlich nicht etwas von heute auf morgen entstanden, sondern das hat sich ja auch entwickelt und dann vertieft man sich ja auch ein wenig, wenn man so das Gefühl hat, das ist ja vielleicht doch eigentlich, da ist da vielleicht doch irgendwas dran, dann gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten der Bestätigung, sich einzuholen, Fachbücher oder über schöne Podcasts mit netten Kollegen.
Ja, ich weiß. Rosenmuskateller. Und auch wenn er von der Cantina Kaltern aus Südtirol vom Kalterer See kommt, ist nicht unbedingt der Imagewein. Aber tu dir selber den Gefallen und probier ihn einmal. Schenk ihn dir ein. Und plötzlich knallt dir dieser 2025er Rosenmuskateller wie ein rosa Blitz aus warmen Hängen rund um den Kalterer See direkt in die Sinne. 12,5% reiner Moscato-rosa Strom, der deine Nervenbahnen in einen blühenden Garten verwandelt. Während die Genossenschaftler von der Kellerei Kalter mit verschmitzten Südtiroler Grinsen zusehen. Die Kellerei, die seit Jahrzehnten das Dorf Caldaro, also Kaltern, wie eine große verrückte Familie zusammenhält, hat aus dieser seltenen, kapriziösen Rebsorte einen rosafarbenen Verrückten gekeltert. Kein schwerer Dessertklotz, sondern ein leichter, schmelzender, aromatischer Überfall, der dich mit Rosen, mit Holunder, mit Muskatnuss bombardiert und dir sagt, trink mich jetzt. Oder du verpasst den verdammten rosa Frühling des Überretsch. Du schenkst ihn dir nochmal ein. Und das Glas leuchtet in hellem Kirschrot mit zarten Rosa- und Orangetönen auf. Wie frisches Blut auf einer weißen Rosenblüte. Genau dieser Farbton, den Moscato Rosa seit über 125 Jahren in Südtirol produziert. Als die Rebsorte aus Sizilien hierher kam und in den warmen, sandigen, lehmigen Böden am Kalterer See zu einer echten Rarität mutierte. Nur wenige Hektar im gesamten Alto Adige. Extrem niedrige Erträge. Anspruchsvolle Kultivierung. Die kleinen Beeren sind wie verwöhnte Dieven, die nur in den besten Lagen rund um den See gedeihen. Wo das milde Klima, die Reflexion des Wassers und die südliche Exposition ihnen diesen intensiven, betörenden Duft einhauchen. Kellerei Kaltern, mit über 500 Winzer, eine der größten, traditionsreichsten Genossenschaften der Region, verarbeitet die Trauben mit absoluter Präzision. Kurze Maischegärung auf den Schalen für eine Woche bei kontrollierten 18 Grad Celsius. Dann sanfte Pressung und Ausbau für 3 Monate auf der Feinhefe im Edelstahl. Kein Holz, keine Übertreibung, nur pure, unverfälschte Aromexplosion, die den Charakter der Rebsorte in den Vordergrund stellt. Das Ergebnis ist ein Wein, der weder trocken noch klebrig süß ist, sondern harmonisch, mit einer angenehm fruchtigen Süße, die von lebendiger Säure perfekt ausbalanciert wird. Die Nase ist ein verdammter Blumenladen auf Acid. Intensive Rosenblüten schlagen zuerst zu, nicht die langweiligen Supermarktrosen, sondern schwere, süße, fast obszöne rote Rosen, vermischt mit Holunder, Muskatnuss, Flieder, Veilchen, Lilie und Lavendel. Dazu kommen die Früchte. Brombeere, Rhabarber, Wassermelone, Litchi und eine hauchgetrocknete Aprikose und eine würzige Note, die dich paranoid werden lässt. Ist das wirklich nur Moscato Rosa? Oder hat der See selbst seinen Duft in die Beeren gehaucht, während die Winzerfamilien von Kaltern seit Generationen diese Rarität hüten? Die Rebsorte, auch Rosenmuscatella oder Moscato della Rosa genannt, ist eine echte Südtiroler Spezialität. Eine Mutation oder Verwandte der Muscatella-Familie mit rosa Haut, die nur sehr geringe Mengen liefert und deshalb in kleinen Mengen vinifiziert wird. In den Händen der Kellerei Kaltern wird daraus kein schwerer Passito, sondern ein eleganter, leichter Dessertwein, der die alpine Frische mit mediterraner Opulenz paart. Man vermutet keineswegs einen so außergewöhnlichen Wein, wenn man die Flasche sieht. Die ist schlicht, elegant, wie die Südtiroler Art. Kein unnötiger Schnickschnack, denn nur der Inhalt zählt. Und dieser resultiert aus einem Genossenschaftsbewusstsein, das 1900 begann, als 70 durchgeknallte Winzer in Kaltern beschlossen, die erste Genossenschaft zu gründen, weil sie die verdammten Händler und ihre Knebelverträge satt hatten. Damals, im Jahr 0 des 20. Jahrhunderts, schlossen sich diese Südtiroler Rebellen zusammen, als wäre es ein Aufstand gegen die ganze Welt. Ein Dorf, eine Familie und genau das wurde der rote Faden, der bis heute hält. Es gab nicht nur eine Kellerei. Es gab 4 verrückte Parallelgesellschaften. Die erste von 1900, die Jubiläumskellerei 1908, die Bauernkellerei von 1906 und die neue von 1925. Sie rauften sich jahrzehntelang wie betrunkene Cousins, fusionierten 1986 zur erste und neue, 1992 zur Kellerei Kaltern und schließlich 2016 zur finalen Großartigkeit der heutigen Cantina Kaltern, die über 530 Winzerfamilien und rund 420 Hektar um den Kalterer See herum wie ein riesiges, lebendiges Universum zusammenhält. Kein anonymer Konzern, kein Einzelkämpferwahnsinn, sondern das pure Alpine, Wir gegen den Rest. 125 Jahre Leidenschaft, Kriege, Krisen und immer wieder dieser unerschütterliche Glaube an den Kalterer See Vernatsch, der hier seit Ewigkeiten König ist. Das ist kein Betrieb. Das ist ein verdammter Stamm. Und der 2025er Rosenmuskateller von der Kellerei Kaltern ist nichts anderes als ein rosaroter, seeumspülter Gonzo-Trip durch die Südtiroler Seele. Vielen Dank für dieses unglaubliche Aromerlebnis der Kellerei Kaltern und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Bei der Entwicklung selber, verfolgst du da Entwicklung, verfolgst du Trends? Versuchst du, diese mitzugestalten oder zu beobachten? Oder bist du trendresistent? Findest du Trends gut?
Eine sehr interessante Frage, die man eigentlich ganz schnell abhaken könnte, aber will ich jetzt vielleicht doch gar nicht mal so sehr, weil klingt ja nach etwas, was kommt und geht. Und das ist natürlich im Weinbau sowieso schwierig, weil das dauert ja alles ein bisschen, das braucht ja alles so seine Zeit, wie wir alle wissen, ne? Bis so ein Wein mal in der Flasche ist und dann kommt ja gerne noch ein Jahrgang und noch ein Jahrgang. Also das ist ja etwas, was immer ein bisschen Zeit benötigt. Wir müssten, wenn ich jetzt mal kurz den Wein ausklammere, natürlich Puls der Zeit sein. Also es ist immer wichtig, alles auf den neuesten Stand zu halten, sich da durchaus mal zu überlegen, das war blöd gesagt, ne? Brauche ich ein neues Weinglas am Tisch, brauche ich neue Teller, brauche ich neue Gestaltung der Speisekarte, brauchen wir wieder mal eine neue Farbe an der und der Wand. Also ist immer so, dass wir da nicht stehen bleiben können. Deshalb finde ich den Aspekt des Trends jetzt nicht unerheblich. Andererseits würde ich auch sagen, lieben wir ja auch alle gerne Avantgarde. Zumindest bei Wein vielleicht ein wenig. Weil das heißt, es ist immer irgendwo die Spitze und es ist immer ein bisschen zeitlos. Und also es ist so ein bisschen, so ein ganz klein wenig der Gegenentwurf zur Mode. Weil Mode halt ja kommen und geht. Und Avantgarde steht immer so ein bisschen darüber. Und wenn ich das vielleicht mal als Beispiel, als Bekleidung sagen darf, möchte mich jetzt ja hier nicht zu viel jetzt über mich jetzt sagen, aber ich beispielsweise trage total gerne schwarze Kleidung. Es gibt Kleidung, die kann ich, im Prinzip könnte ich sie jahrelang tragen, wenn sie nicht irgendwann, wenn der Stoff nicht irgendwann zu dünn wird, weil sie zeitlos ist. Weil sie vielleicht ist es auch ein bisschen, auch vielleicht ist es auch ein bisschen Avantgarde, also schwarz wird ja immer so ein bisschen, hat ja immer so eine bestimmte Bedeutung. Ich muss mir nicht viel Gedanken machen über das, was ich in 5 Jahren trage. Das ist vielleicht sogar die gleiche Hose, die ich jetzt habe, wenn sie das mitmacht. Und so sehe ich es auch ein bisschen beim Wein. Also das ist so, so wahrer Stil ist manchmal ein bisschen zeitlos. Und es ist auch nicht immer gut, sich immer allzu sehr um Dinge zu kümmern, die so links und rechts passieren. Muss man immer, wie gesagt, im Restaurantgeschäft schon. Aber ich finde es auch gut, wenn jemand so ein bisschen seinen Stil entwickelt, ihn verfeinert, verbessert, vielleicht in die eine oder andere Richtung, aber schon dabei bleibt. Mir fällt gerade das ein Motto ein vom lieben Weingut Jülk aus der Pfalz. Ich glaube, der Senior sagt irgendwo, die Mode ist ein launischer Geselle. Oder sowas in der Art. Mhm. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Also ich glaube, dass die Weine vom Weingut Jülk immer seit Jahren eine Handschrift und eine Präzision haben, auf die man sich einfach verlassen kann. So eine tolle Konstanz. Und klar möchte sich jeder Winzer mal irgendwie ausprobieren und mach dann doch mal, machen die Jungs nicht, aber möchte man vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen experimentieren mit was besonders freakigen, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn man so ein bisschen bei dem bleibt, was einen ausgezeichnet hat.
Wenn du sagst Entwicklung und Weiterentwicklung, in welcher Form versuchst du die Digitalisierung dort mit zu berücksichtigen? Also denkt ihr da über eine gewisse Entwicklung bei euch nach? Wünschst du dir sowas teilweise von deinen Lieferanten, Winzern oder wie auch immer, dass du sagst, es gäbe eine digitale Wunschlösung für den Handel, für die Winzer, was dich unterstützt? Plant ihr da irgendwas, weil es ja allgegenwärtig und überall ist? Und sicher arbeitet ihr auch damit, aber so in der wirklichen Restauration in Weinbars hat es ja eigentlich null Einfluss oder Einzug gehalten.
Eine Frage, die ich eigentlich tatsächlich nicht so leicht beantworten kann. Es gibt viele Dinge, die, also wir klammern jetzt mal den Bereich Social Media etc. aus. Ne? Das geht ja eher um Dinge des Ablaufes. Und da ist das schon bei uns ein Thema, dass es Tools gibt, die wir mehr und mehr nutzen, die uns den Alltag ja eigentlich erleichtern sollen. Tun sie auch größtenteils, aber man muss sich, vor allen Dingen ich als Mensch, der sonst immer ein Notizbuch hat und alles mit einem Bleistift einträgt, man muss sich so ein bisschen, also ich muss mich ein bisschen umstellen. Das gelingt den jungen Leuten, oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Oh Gott, schrecklich. Also es gelingt uns einigermaßen ganz gut. Wie beispielsweise, was ja auch eine bald eine Pflicht wird, die digitale Zeiterfassung ist wichtig, Temperaturkontrolle digital zu führen, Bestellungen, die bei dem einen oder anderen Händler möglich ist, digital zu erfassen. Das sind Dinge, denen man sich öffnen muss und die auch mehr und mehr Raum einnehmen und aber auch wichtig sind für uns, denn gewisse Fehlerquellen werden einfach ausgeschlossen dadurch.
Und im Gästetreatment, also, siehst du da irgendeine Möglichkeit, digitaler zu werden? Oder wird das immer händisch und persönlich und in dem Sinne hands-on-service orientiert?
Teils. Hm. Also vor Ort ist es einfach Persönlichkeit. Da ist Gastgeber sein, ich glaube, dieses Wort habe ich jetzt schon 10-mal benutzt in unserem Gespräch, ist einfach ultra wichtig und da möchte in unserem Konzept möchte der Gast kein Mitarbeiter mit so einem Handheld sehen, ne? mit so einem Pad in der Hand, wo er dann die Bestellung am Tisch direkt eingibt. Das funktioniert in anderen Gastronomien bestimmt ganz gut, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, also im Kaffeebereich oder in Betrieben mit hohem Durchlauf. Aber für uns ist das kein Thema. Was für uns ein Thema ist, ist natürlich das Thema Gastpflege auf lange Sicht hinaus. Also, dass wir beispielsweise anhand einer Reservierung eines wiederkehrenden Gastes sehen können. Ah, was hat er denn das letzte Mal gehabt? Was hat er getrunken? Was mochte er vielleicht? Gibt es vielleicht auch Notizen dazu? Das machen wir jetzt schon teilweise, aber diese Vernetzung mit Reservierungssystem und Kassensystem ist etwas, was sehr spannend ist, was demnächst passieren wird bei uns. Einfach zu sehen, welchen Wein hat er getrunken? Was hat er gegessen? Was mochte er? Und das führt noch zu mehr Qualität für den Gast. Also er fühlt sich dann noch aufgehobener, wenn man gewisse Dinge einfach schon aus- oder einklammern kann.
Gehe ich völlig konform. Also die Möglichkeit alleine zum Beispiel das Kassensystem mit dem Reservierungssystem zu kombinieren und in dem Augenblick, wo der Gast vorne steht, angenommen, ich kenne ihn nicht sofort und ich sehe aber direkt, Das hat er gehabt, die Vorlieben hat er, oder so lange war er das letzte Mal bei uns. Kann ich ja umso intensiver auf den Gast eingehen oder kann eben gewisse Gesprächsfetzen dann auch aufnehmen, die mir dann meistens dann ja auch kommen, wenn ich das Gesicht sehe, was für einen Wein der getrunken hat, dann habe ich das Gespräch gleich präsent und kann mich da intensiver drauf einlassen. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis, wenn ich sowas händisch führen muss, so eine Kartei, dann ist das ein unglaublicher Zeitaufwand, was so eben automatisiert irgendwo erfolgen könnte. Also ich glaube, die Offenheit dafür ist manchmal gar nicht so verkehrt. Und man hat dann, das finde ich immer so gut und wichtig, mehr Zeit für persönliche Gespräche und für den Service.
Ja, genau. Und schon mal ein wenig vorbereitet und das kann nur positiv sein.
Gab es mal für dich einen Service-Moment, wo du gerührt warst oder der dich ergriffen hat oder besonders schrecklich war, außer dass deine erste Flasche Wein, die du aufgemacht hast, nicht ganz so normgerecht war?
Ich würde mich da, glaube ich, wieder gerne allgemeiner ausdrücken, weil es ist, was einfach immer schön ist, ist ein gutes Feedback im Nachgang zu bekommen. Das ist jedes Mal immer wieder toll. Ich möchte jetzt gar kein einzelnes Ereignis so hervorheben. Und im negativen Bereich ist es natürlich immer das Thema Online-Bewertung. Mhm. Das ist halt immer unschön, ne, wenn man das Gefühl hat, man hatte eigentlich doch immer Kontakt mit dem Gast gehabt und er verlässt das, er verlässt die Räumlichkeiten und es war eigentlich alles in Ordnung und dann muss man am nächsten Tag etwas lesen und sagt, wow, krass, warum sagst du mir das nicht vor Ort? Warum musst du dich jetzt an den Rechner setzen und das da reinschreiben? Wir hätten doch eigentlich das, was dich jetzt, was du negativ fandest, hätten wir doch korrigieren können.
Es kann ja keiner perfekt sein. Es können immer Fehler passieren. Und ich finde, das für mich eigentlich traurige oder bedauernswerte bei diesen Geschichten war immer die nicht vorhandene Korrekturmöglichkeit, dass man nicht reagieren kann, dass man dem hilflos ausgesetzt ist und das dann meistens über lange Zeit steht.
Mhm. Mhm. Ja, das ist immer bedauerlich. Klar ist es die Minderheit. Glücklicherweise ist die Anzahl an positiven Wertungen kommt dann immer wieder rein und die negative Bewertung rutscht dann nach unten. Aber es, ich muss sagen, nach all den Jahren ist das nicht immer etwas, was mich jetzt völlig, was völlig an mir vorbeigeht. Also es beschäftigt mich manchmal schon sehr. Wir machen auch des Öfteren auch kleine Meetings daraus, wenn wir bestimmte Dinge nicht erklären können. Mhm. Und fragen uns, okay, was ist da vorgefallen, dass es so und so gekommen ist? Und versuchen daraus schon, obwohl es natürlich schöner gewesen wäre, wenn diese Kritikpunkte persönlich kommen, aber es liegt natürlich nicht jedem Menschen, das verstehe ich schon, sich da mit zu beschäftigen, finde ich wichtig, ne, das ist einem, dass es nicht völlig egal ist. Aber es gibt natürlich auch andererseits Bewertungen, die sind einfach total hanebüchen und dann muss man auch einmal sagen, okay, das ist jetzt total an den Haaren herbeigezogen und dafür habe ich kein Verständnis. So ist das. Ich finde, solange der Trend stimmt, also wenn die negativen Bewertungen überhand nehmen würden, dann müsste man sich natürlich wirklich sehr, sehr viel Gedanken machen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch sehr wichtig, sich mit jeder Einzelnen so ein bisschen zu befassen. Das machen wir auch. Also wir nehmen das schon auch ein bisschen ernst. Manche Bewertungen lassen mich auch ratlos zurück. Ich würde jetzt am liebsten gerne eine vorlesen, aber das mache ich nicht, weil ich möchte ja auch niemanden hier an den Pranger stellen. Aber es gab eine Bewertung vor kurzem, ich erzähle es jetzt doch. Wurde auch jetzt erst geschrieben, es ist ein Besuch gewesen, der lag schon etwas zurück, das war im Februar, als es wirklich sehr kalt hier war, draußen schneite und um 18 Uhr, kurz bevor wir die Tür aufgeschlossen hatten, also kurz vor 18 Uhr, stellte ich fest, irgendwie ist das ganz schön kalt hier und da haben wir mitbekommen, dass die Heizungen ausgefallen sind. Und also es hat sich doch im Restaurant ein bisschen abgekühlt, war eigentlich immer, aber eigentlich immer noch recht erträglich. Gut, dann ging das Telefonieren los, Gäste, die später einen späten Tisch bekommen haben, also ich sag mal 20 Uhr, 20.30 Uhr, die haben wir versucht zu erreichen, denen das mitzuteilen. Ich hab telefoniert und versucht, einen Klempner-Notdienst anzurufen. Der Empfang oder beziehungsweise die Kollegin, die Gäste empfangen hat, hat das, die wir nicht mehr erreichen konnten oder wo es zu kurzfristig war, die hat den Gästen erzählt, ey, tut es total leid, Heizung ist ausgefallen, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, also nur zur Info, wir würden freuen uns natürlich, wenn ihr hier bleibt, aber ich kann auch verstehen, wenn es euch irgendwann zu kalt wird. Ja, und was dann natürlich daraus folgt, ist eine negative Bewertung, weil man hätte der Person, die um 18.30 Uhr gekommen ist, ja vorher informieren müssen und Heizlüfter aufstellen müssen und denen irgendwelche in irgendeiner Form entgegenkommen müssen, preislich. Und das war natürlich etwas, was ich was für mich da gab es ein Kommunikationsproblem. Und es wäre schön gewesen, wenn man das einfach vor Ort hätte klären können. Also die Person ist davon ausgegangen, dass wir dieses Problem schon seit einem längeren Zeitraum haben. Aber uns ist es dann wirklich kurz vor dem Service, wir sind erst kurz vor dem Service gemerkt. Eine Stunde später kam Notdienst und dann liefen die Heizungen wieder. Aber es, ja, was halt bleibt, ist diese negative Kritik im Internet und das ist natürlich schade.
Also Kritiken sind ja mehr oder weniger allgegenwärtig. Man kann seinen Arzt bewerten oder was auch immer, aber gibt es eben auch in unserer Sparte auf professioneller Ebene Weinkritiken. Findest du die hilfreich? Findest du die überholt? Findest du das für dich irgendwie selber nutzenswert oder bist du da völlig losgelöst von?
Ich finde Weinkritiken eigentlich schon ganz sinnvoll. Kommt natürlich doch immer darauf an, welche Publikation das ist und wer das schreibt, aber es ist immer ein klein wenig eine Orientierung. Ich weiß natürlich immer irgendwie, in welche Richtung derjenige verkostet, der es vielleicht veröffentlicht. Also muss ich, wenn es jetzt um Punkte geht, muss ich ein paar Punkte zuzählen oder ein paar Punkte abziehen. Aber es, was mir zumindest hilft, ist etwas, vielleicht auch etwas Neues zu entdecken. Also es ist eine der vielen Möglichkeiten, die man hat, vielleicht auch tatsächlich einen neuen Wein zu entdecken, den man nicht kannte. Es ist immer hilfreich. Letzten Endes ist es wie oft im Leben, man muss sich immer eine eigene Meinung bilden. Aber es ist schon eigentlich schon ein ganz nützliches Tool.
Empfinde ich genauso. Also ich finde es durchaus hilfreich, gerade wenn ich mich mit einem Gebiet neu beschäftige oder einfach um auch für die Produzenten selber eine Orientierung zu finden, weil sie ja mehr oder weniger außer mit den Leuten, mit denen sie ohnehin Kontakt haben, die sie ja meistens gut finden, weil sie die Kunden sind oder weil es irgendwelche Fans sind, manchmal auch im Vergleich mit anderen Regionen, mit anderen Produzenten ein Resümee ziehen können. Und es ist nicht selten eine gewisse Art von Applaus, eine gewisse Art von Einordnung und sollte ja eigentlich helfen und uns dann mehr oder weniger ja auch in gewisser Weise helfen, uns Grund zu orientieren. Ob es wirklich ein Verkaufsargument sein sollte, ob man sowas in Karten mit aufnehmen sollte, sei noch dahingestellt. Aber so für die erste Orientierung finde ich es gar nicht so verkehrt.
Genau,
und gerade
genau,
jemand, der vielleicht der nicht so erfahren ist. Also wir gehen in unserer Blase immer davon aus, dass sich jeder von morgens bis abends gleich nach dem Frühstück mit Wein beschäftigt. Aber es ist ja nicht so. Und nicht selten helfen da gewisse Arten von Bewertungen, egal in welcher Art sie erfolgen, ob über Punkte, über Beschreibungen oder über Empfehlungen oder sonstiges. Also besser man redet drüber, als wenn man es verschweigt. Und letztlich ist sowas ja auch eine Art von oftmals positiver PR in irgendeiner Form. Und es ist ein schönes Produkt, mit dem wir arbeiten und wir sollten mehr drüber reden, daher finde ich. Gerade manchmal eröffnet das ja eben auch die Ebenen für andere, für jüngere Menschen, wo eben Wein dann erstmal so ein großes Mysterium ist. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten? Als Fotograf oder angehender Fotograf damals? Und doch schon Gastro interessiert?
Ja, mit 18 noch nicht so Gastro interessiert. ja. Also natürlich ist es wichtig, immer offen zu sein. Und es ist auch wichtig, sich nicht von irgendwas beeindrucken zu lassen. Ausprobieren ist wichtig. Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwo hinzufahren, ist wichtig. Vielleicht kann man ja auch mal Urlaub in der Pfalz machen. Super.
Großartig. Ich
liebe das dort. Ja. Zuhören und vor allen Dingen selbst schmecken. Und einfach auch nicht jedem glauben, der so ganz bedeutungsschwanger ins Glas guckt. Ja. Genau, und vielleicht auch einfach ein bisschen die Erkenntnis, teurer Wein ist manchmal nur teuer. Also es muss nicht unbedingt dreistellig sein. Nein, Quatsch, muss es gar nicht. Also ich will jetzt hier keinen, ich möchte jetzt nicht die Diskussion Supermarktweine aufreißen, weil das ist nicht das, worum es geht. Ich möchte dazu appellieren, auf jeden Fall an alle, die uns gerade hören, ihren Wein im Fachhandel zu kaufen. Aber es muss nicht immer unbedingt das sein, was sie irgendwo mal, ne, was von dem andersrum gesagt, es muss nicht immer das Teuerste sein. Es muss nicht immer das Günstigste sein. Die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Und einfach auch so probieren. Ja, probieren. Mhm. Und auch ein günstiger Wein hilft manchmal beim Probieren. Aber darauf sollte man dann nicht seinen Geschmack nicht beruhen lassen, sondern dann sollte man dann vielleicht dagegen nochmal was etwas Höherwertigeres nehmen, um dann festzustellen, was hat denn gefehlt? Was hat der andere mehr? Ja, das ist schon wichtig.
Das ist ein Vergleich oder eben auch etwas Einfacheres, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rebsorte kennenlernen möchte, nimmt man halt einen Riesling aus der Pfalz, einen von der Mosel, einen aus dem Rheingau und vergleicht die miteinander und die können ja alle zwischen 10, 15 Euro kosten. Was findest du, sollte ein Wein kosten? Du hattest gerade schon kurz die dreistellig angerissen, dann revidiert. Also hat man gutes Gewissen, wenn man dort anfängt und ab wann wird's Quatsch in deinem Sinne?
Es ist schwierig, es ist gut, vielleicht etwas zu nehmen, was die 20 Euro überschreitet. Also Wein ist ein Genussmittel, kein Lebensmittel. Wir müssen es nicht jeden Abend in uns hineinkippen. Und da ist tatsächlich die Frage. Es ist natürlich immer je nach eigenem Budget und Einkommen. Und wir sprechen natürlich jetzt über Endverbraucherpreise, jetzt nicht über die Preise, die uns durch den Kopf gehen. Silvio und uns allen, die wir jetzt hier zuhören, also sondern so über Endverbraucherpreise, so wie die Weine im Regal stehen. Natürlich kannst du auch mal was für 18 geben oder was für 15, aber wirklich die Spannung geht los mit über 20. Selbstverständlich gibt es auch einen Wein vielleicht mal der vielleicht 12 Euro kostet. Wir sprachen gerade vorhin über Weine mit vielleicht mit geklärter Herkunft und über handwerkliche Weine und über Weine, die nicht mit dem Vollernter eingefahren wurden, was oft, aber natürlich nicht immer ein Qualitätskriterium ist. Solche Produkte gibt es einfach nicht mehr. Ne? Solche Weine gibt es einfach nicht für 10 Euro. Seltenst. Ja, naja, und dann ist es natürlich auch immer so, beim Trinken muss man dann auch mal bereit sein, zu verstehen, dass es auch in Ordnung ist, wenn es mal nicht schmeckt. Dass man dann mal gelassen bleibt. Ja. Na, und das ist dann einfach so. Ich erlebe das ja auch hier im Restaurant, dann wird ja ein Wein mitunter bestellt mit den allerhöchsten Erwartungen. Mit wow, dieser Wein, das ist jetzt der Heilsbringer des Abends. Und der muss jetzt genauso sein wie das, was ich mal irgendwann in Südtirol im Urlaub getrunken habe. So etwas gibt es natürlich nicht. Die Suche nach diesen Weinen wird ergebnislos bleiben. Und es ist einfach wichtig zu erkennen, ja, ich sagte mal, wenn es einem nicht geschmeckt hat, dann weiß man hinterher Bescheid. Dann sagt man, okay, es war ein Learning, es war eine Erfahrung, hat mir nicht geschmeckt, dann trinkst du mal was anderes.
Und manchmal ist es ja auch der Weg, sich darauf einzulassen und auch einen gewissen Geschmack, der vielleicht ungewohnt ist, zu akzeptieren, zu adaptieren, kennenzulernen.
Genau, das kommt natürlich dazu.
Entwicklung, ja. Also zu akzeptieren auch, dass Wein kein steriles Produkt ist, sondern dass ein Wein einfach nach 10 Minuten richtig anders schmeckt, dass er sich richtig entwickelt, dass Säuren sich verändern, also nicht nur die Aromatik, richtig, sondern auch Säuren sich verändern, dass Süße sich einbindet, dass Alkohol verfliegen kann, dass mit unterschiedlicher Temperatur der Wein eine ganz andere Fülle, eine ganz andere Leichtigkeit haben kann und. Mm. Und das dann bewusst mitzuerleben. Und manchmal ist ein Wein, der nicht sofort bewusst lecker gesagt ist, nicht sofort lecker ist, einer, der einen zum Mitschmecken und Nachschmecken animiert und
ja,
dazu eben auch auffordert. Und dann ja, damit eben auch wiederum der ja, interessante und prägendere Wein.
Ja, wir sind ja beide fast gleich alt. Und ich weiß nicht, ob du auch so musikaffin bist wie ich, aber ich habe damals, als ich damals Platten gekauft habe, Alben gekauft habe, dann habe ich die vielleicht gekauft, weil es ein oder zwei Lieder drauf gab, die ich unbedingt immer wieder hören wollte. Und da waren natürlich noch ein paar andere Lieder drauf, die mir nicht sofort gefallen haben. Aber dann hatte ich diese Platte nun mal im Hause und habe sie immer wieder gehört und konnte mich plötzlich mit den ein oder anderen Liedern, die vielleicht jetzt nicht in der Hitparade liefen im Radio, doch plötzlich ganz anders annähern. Die haben mir plötzlich gefallen. Und plötzlich mochte ich von diesen 12 Liedern auf dem Album 10. Hm. Ich habe es aber eigentlich nur für 2 gekauft. Manchmal muss man sich vielleicht doch ein bisschen, und das meine ich, was du gerade sagtest, manchmal muss man sich doch mit vielleicht, wenn es passt, ein wenig mal zurücklehnen und damit auseinandersetzen.
Auch merken, dass es manche eben Grower sind, die eine gewisse Zeit brauchen und wo man das Verständnis dafür aufbauen muss. Und um bei dem Beispiel mit dem Album zu bleiben, mir ging das zum Beispiel so, dass ich Pink Floyd erst richtig verstanden habe, als ich angefangen habe, die ganzen Alben zu hören. Und mich, also es gar nicht so die singulären Lieder sind, sondern dass ich so dieses Gesamtgefühl dort haben muss und dann eben doch akzeptieren, dass es eben Vinyl sein muss. Dass das auf CD oder MP3 fast gar nicht geht, sondern ich brauche dieses Gefühl des Auflegens und dieses Gesamtinszenieren. Da finde ich dieses Beispiel mit Musik und eben mit Alben großartig.
Und das ist eben das Schöne bei einer, und ich glaube, verdammt, ich merke jetzt, doch ein wenig älter werde, aber das ist tatsächlich das Schöne bei einer Schallplatte. Ne? Es knackt und knistert und rauscht auch manchmal. Und das ist das Schöne beim Analogen. Es hat eine gewisse Ehrlichkeit und da ist natürlich auch wieder die Parallele zum Wein. Also wir mögen Weine, die dann, wo es dann auch mal knistert und knackt, jetzt vielleicht nicht nur durch die Musik alleine, sondern durch das Ganze drumherum. Und ich finde, Musik und Wein ist manchmal schon ein schöner Vergleich, vor allem wenn die Musik vom Vinyl kommt.
Es ist völlig egal, ob du den magst oder nicht, aber eines musst du bestätigen. Der 2025er Gavi di Gavi ist einer der ganz großen Klassiker unserer Weinwelt. Und ja, dieser Wein schleicht sich an wie ein alter piemontesischer Gigolo in einem 18. Jahrhundertanzug, der dir erst freundlich zulächelt und dann mit voller Wucht zuschlägt. Villa Sparina Gavi del Comune di Gavi DOCG 2025. Vinifiziert, inszeniert, nein, kreiert von der Moccagata-Familie auf den windgepeitschten Hängen rund um den Monte Redondo, wo Cortese-Trauben unter mediterraner Brise zu etwas werden, das weder harmlos noch verzeihend ist. Und ja, die Geschwister Stefano, Tiziana und Massimo schaffen es, diesen Klassiker so jung, so frisch, so lebendig zu gestalten, dass er natürlich 10 Jahre im Keller überstehen kann, aber nicht so lange warten muss, um dich umzuhauen. Probier ihn. Der Korken gleitet aus der amphorenähnlichen Flasche wie ein Messer aus der Scheide eines alten ligurischen Schmugglers. Leise, präzise, ohne Drama. Und trotzdem weißt du sofort, das hier ist kein Weißwein, das ist ein verdammter Überfall auf deine Geschmacksknospen, inszeniert von der Morgata-Familie. In den 18. Jahrhundertgewölben einer ehemaligen Kolonialvilla, die seit 1970 die Hügel um den Monte Redondo dominiert. Die Brüder Mario und Bruno haben das Anwesen damals gekauft, als wäre es ein alternder Mafioso, der noch einen letzten Deal braucht. Ja, und heute dirigieren die Geschwister Stefano, Tiziana und Massimo das Imperium wie ein Trio von liebevollen Generälen. Stefano mit seinem Humor und dem Restaurant La Gallina, wo er Vitello Tonnato serviert, als wäre es eine Kriegserklärung an den Hunger. Tiziana, die den 4-Sterne-Ostellerie-Hotel-Betrieb mit einem unglaublichen Charme und einem Feinsinn führt, der seinesgleichen sucht. Und Massimo, der alles zusammenhält, ohne jeden Takt zu verlieren. 100 Hektar Land, 70 davon pure Cortese-Reben, die in den besten Lagen des Gavi-DOCG wachsen. Dort, wo die kühle Brise vom ligurischen Meer die Trauben wachrüttelt wie ein Espresso um 4 Uhr morgens. Natürlich kein Zukauf, kein Kompromiss. 100% Cortese, geerntet Ende September bis Anfang Oktober. 3 Wochen kontrollierte Gärung bei 18 Grad im Edelstahl. Dann direkt in die Flasche, jungfrech vibrierend, 12,5 Volumenprozent Alkohol, trocken. Und dieses strohgelbe Leuchten, das sich ansieht wie eine alte Goldmünze aus einem römischen Grab. Alles an diesem Wein ist besonders und schon die Flasche ist beeindruckend. Giacomo Bersanetti hat eine antike Vase aus den Ausgrabungen auf dem Anwesen genommen, sie in Gold getaucht und zu etwas ganz Besonderem werden lassen. Kompakt, elegant, stur. Wie ein piemontesischer Großvater, der sich weigert, jemals klein beizugeben. Du hältst sie in der Hand und du spürst das 18. Jahrhundert in seiner kompletten Geschichte. Und damit auch die Rebellion der Mokagatas und den reinen, unverschämten Stolz auf den Gavi di Gavi DOCG. Und das, was wir im Glas haben, ist nicht der Cru Monte Redondo mit seinen 2 Jahren Kellerreife. Oder der 10 Anni, der 10 Jahre in den historischen Gewölben vor sich hin murmelt. Nein, das hier ist der gelbe Klassiker, der direkt nach der Gärung abgefüllt wird, damit er seine vibrierende Frische behält. Wie ein junger Rebell, der noch keine Zeit hatte, sich zu verbiegen. Und genau das macht ihn so besonders. Und wenn du ihn probierst, fragst du dich, woher kommt diese Mineralität? Vielleicht aus den kalkigen Weinhängen. Vielleicht auch aus den 300 Jahren Geschichte in den Kellern. Oder hat Massimo einfach nur einen perfekten Jahrgang 2025 erwischt, in dem die Trauben unter idealen Bedingungen reifen konnten, ohne je überreif zu werden? Trink ihn solo und du wirst glauben, die piemontesischen Hügel drehen sich rückwärts. Probier ihn ruhig zu gegrilltem Fisch, zu weißem Fleisch, zu Gemüse, zu Risotto. Und du wirst merken, das ist kein Pairing, das ist eine Verschwörung gegen alles Langweilige. Jeder Schluck ist ein kleiner Aufstand gegen den Alltag. Diese Familie hat den Gavi zur Legende gemacht. 3 Stufen. Der Klassiker Gavi di Gavi für die Frische, der schwarze Monte Redondo für die Tiefe und der 10 Anni für die Ewigkeit. Und dieser 2025er ist der Beweis, dass Tradition und Rebellion in einer Flasche koexistieren können. Kein Eichenholz, keine Kompromisse, nur reiner mineralischer Cortese, die dich süchtig machen nach dem Piemont. Vielen Dank für diese Einzigartigkeit der Weinwelt. Der Villa Sparina und natürlich dem deutschen Importeur. Dem Handelshaus Consiglio Vini. Wie würdest du jemanden, der noch nicht so tief wie wir in dem Thema sind, der vielleicht Weinanfänger ist, erklären, warum Wein so faszinierend ist? Kann man das erklären? Kann man dafür Worte finden?
Schwierig. Also nein, es ist eigentlich gar nicht schwierig. Es ist mal schwierig, wie war oder ist es zu hinterfragen, wie offen die Person ist. Aber ja, Wein ist natürlich einfach viel mehr als ein Produkt, das einfach nur gut schmeckt. Ne? Also es erzählt ja einfach ein paar Geschichten. Es erzählt vom Wetter, es erzählt vom Jahrgang damit, vom Boden, von der Herkunft. Von der Idee des Winzers, von seinen Entscheidungen in dem Jahrgang und in der ganzen Zeit, als er sich um den Wein gekümmert hat. Also im Idealfall ist Wein nicht nur ein Getränk, sondern ja, so eine flüssig gewordene Herkunft und Geschichte.
Hm.
So würde ich das erklären.
Superschön. Was ist Wein für dich in einem Wort?
Ein Wort.
Ein Wort.
Wow.
Wäre auch ein Wort.
Erlebnis.
Erlebnis,
wenn mir. Ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen länger nachdenken würde, kommt mir aber Wein ist immer Erlebnis.
Hm.
Kann ich auch so, wow, es gibt viele Wörter. Ja.
Hm. Ja. Gibt es also irgendwas, was damit vergleichbar ist? Ich meine, du bist ja großer Kaffee-Fan. Kann Kaffee das, was Wein kann?
Ja,
also es kann ja auch Herkunft erzählen, es kann ja auch Entwicklung in der Tasse dann letztlich erzählen. Ist das ähnlich, vielebenig wie Wein für dich?
Ja, es gibt ja schon Parallelen, wie man auch, wie du auch schon gesagt hättest, auch da spielt die Herkunft eine große Rolle und die Zubereitung, also nicht nur die Zubereitung vor Ort in den letzten 5 Sekunden, bevor das in die Tasse kommt, sondern auch die Zubereitung vor Ort eine große Rolle. Ich liebe Kaffee. Ich würde, auch wenn du mich vor die Frage stellen würdest, ich muss mich jetzt entscheiden in meinem Leben für Kaffee oder Wein. Ich würde, mein Pendel würde vermutlich eher zu Kaffee ausschlagen.
Au, au.
Weil ich kann, diese Vorstellung, mein ganzes Leben lang auf Kaffee zu verzichten am frühen Morgen.
Der Droge wegen? Also ist es, brauchst du es zum Aufwachen oder ist es wirklich dieses, der Geschmack, das Gewohnte, das
Vermutlich schon. Ich glaube, es geht auch anders. Klar, ich glaube, es geht auch anders. Wenn ich mich zusammenreiße, könnte ich auch darauf verzichten. Ich war irgendwann mal auf so einer Ayurveda-Reise und musste vorher dann, da gab es halt keinen Kaffee. Habe ich auch irgendwie hinbekommen, aber das ist mir schon sehr schwer gefallen. Tatsächlich, ja, zu deiner Frage zurückzukommen. Also Kaffee hat dann schon einen hohen Stellenwert. Und ich finde es auch gut, wenn man in Restaurants, in denen guter Wein ausgeschenkt wird, wenn man sich dann auch ein bisschen über Kaffee, sich ein bisschen um den Kaffee bemüht.
Ja, ganz, ganz wichtig und so oft vernachlässigt. Also selbst in, oder gerade oftmals in sehr exponierten Restaurants, das finde ich so unglaublich schade. Findest du, der Kaffee wird ausreichend gewertschätzt? Also auch in seiner Art, ihn zu konsumieren, weil er wird ja aus einem relativ banalen Gefäß getrunken. Man kann die Gustatorik nicht wirklich auflösen. Wenn man es wirklich in diese Tiefe verfolgen möchte, sollte man Kaffee lieber aus Kaffeegläsern, ähnlich Weingläsern, trinken oder wäre das deplatziert?
Nein, das finde ich toll. Lustig, dass du das auch sagst, weil wir werden auch unsere Gläser, wir werden jetzt auch bei Kaffee ohne Milchzugabe auch auf Gläser umschwenken, weil ich das, weil das geschmacklich doch schon einen großen Unterschied macht.
Macht es wirklich?
Also das Wein ist möchte ich ja auch, muss man möchte mal ich ja auch nicht aus einer Keramiktasse trinken. Ja, voll. Ja, das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Und deine Frage nochmal zurückzukommen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ein Kaffee ja schon gewertschätzt wird. Und es ist klar, die Zubereitung ist wichtig und die Präsentation ist auch wichtig.
Bist du da selber genauso experimentierfreudig wie beim Wein, dass du sagst, ich habe zu Hause 5 verschiedene Kaffeesorten und spiele dort? Oder ist es da eher der gewohnte Geschmack?
Nee, bin ich leider nicht. Also ich bin da nicht so experimentierfreudig, wie es vielleicht eigentlich sein könnte. Kaffee ist ja tatsächlich auch zu einem großen, großen Thema geworden, weil ich merke, dass auch hier in Hamburg es doch viele neue, junge Konzepte gibt, die sich mit dem Thema Kaffee sehr, sehr, sehr auseinandersetzen, was ich sehr schön finde. Das Problem ist für mich nur leider, ich kann nicht mehr als einen Espresso hintereinander trinken und dann brauche ich erstmal eine Pause.
Ja.
Also, ja. Das geht bei Weinen doch ein bisschen leichter. das ist wirklich ein Nachteil. Also manchmal, ich liebe das Getränk, aber meinem Magen zuliebe sollte ich da ein bisschen aufpassen. Also es ist auf jeden Fall ein Produkt, das eine hohe Aufmerksamkeit verdient.
Lebt ihr es bei euch auch? Habt ihr verschiedene Kaffeesorten? Habt ihr verschiedene Brühverfahren? Und zelebriert ihr das in einer ähnlichen Form? Oder hat man da manchmal die Möglichkeit im Lokal weniger?
Ja, jetzt würde ich gerne ja sagen. Der Anteil an, man muss natürlich das auch ein bisschen realistisch betrachten, und der Anteil an Kaffeetrinkern an einem Abend ist jetzt nicht so groß. Oh, wir sind ja jetzt kein Café mit Durchlauf von 200 Leuten pro Tag oder so. Ist halt jetzt auch nicht so groß, dass es sich lohnen würde, da auf verschiedene Bohnen zu gehen oder mit einer French Press noch zu arbeiten oder sowas ähnlichem. Also wir haben ja eine tolle Espressomaschine, ein bisschen überdimensioniert für uns. Synesso steht hier bei uns aus Seattle. Das ist ein tolles Teil. Dies ist eigentlich in einem Café mit einem großen Durchlauf besser platziert, aber sie macht uns ja sehr, sehr viel Freude. Aber das war es auch schon. Also es gibt eine gute Bohne von einem Röster in Hamburg, und damit ist das auch dann aber auch ausreichend abgeholt. Ich finde, der Kaffee ist super. Wir kümmern uns sehr darum, dass die Maschinen regelmäßig wieder justiert werden, gesäubert werden, und ja, genau. Hm.
Darüber hinaus, also gibt es andere spannende Getränkeelemente, die, also ihr habt ja eine Bar mit dabei, ihr habt die Kaffeeleidenschaft, den Wein, alkoholfrei, habt ihr da irgendwas, was ist das für dich
ein ganz, Trend, ganz großes Thema geworden jetzt? Ja. Mhm. Ja, ein großes Thema geworden, weil auch ich gerade dabei bin, meinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Und es ist ein Thema, das jetzt nicht so, bei uns zumindest nicht so aufgebläht zu spüren ist, wie es manchmal in der Presse steht. Aber es ist sicherlich ein Thema, das wir auf jeden Fall verfolgen müssen. Da sind wir jetzt gerade dabei. Also es gibt immer eine Auswahl. Also wir haben ja eine funktionierende Bar. Es gibt viele Drinks außerhalb von Wein, die man bei uns als Aperitif zu sich nehmen kann oder auch später oder zwischendurch oder wann auch immer. Man kann auch einfach nur für einen Drink vorbeikommen oder für eine Flasche Wein, das geht natürlich auch. Und demzufolge gibt es natürlich auch ein paar alkoholfreie Cocktails. Was natürlich noch spannend ist, ist das Thema alkoholfreie Getränke zum Essen. Also mit einem Cocktail, naja, geht das ja nur so mäßig, aber was alkoholfrei ist, was halbwegs zum Essen passt, da sind wir, das ist gerade wirklich etwas, was uns so ein bisschen beschäftigt, und ja, das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, mal die Flasche zu holen,
könnte
die
du mir geschickt hast. Könnte ich mir vorstellen, wäre, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, das war was, ja? Alkoholfreies probieren.
Ja, ja. Super.
In der Tat dachte ich, was alkoholfreies, dass das durchaus interessant wäre.
Ja.
Total spannend. Das, was ich im Sinn hatte, ist aus dem Hause Falkenberg, aus dem Hause PJ Falkenberg in Westhofen, ein alkoholfreier Wein, wenn man so möchte. Riesling als Grundwein. Name ist not a sin, also es ist keine Sünde. So, kann durchaus eine Sünde wert sein, weil es eben ohne Alkohol ist. Und dieses Getränk wurde mit natürlichen Aromen aromatisiert, mit Gartenminze und Himbeere. Und ich finde das so von der Geschmackskomplexität, auch von der Art, was ja viele kritisieren, von der Art der Trockenheit oder vom trockenen Mundgefühl, von der Säure, von der Lebendigkeit, dieses leicht Mussierende, total spannend. Wie empfindest du das, sowas singulär als Gespeisenbegleiter? Wie würdest du sowas einsetzen? Was für ein Glas? Bei welcher Temperatur?
Also ich finde das echt ganz gut. Ich mag das Aroma, weil das doch schon, da spielt schon mehr als einfach irgendeine Frucht. Es ist natürlich, wie so oft bei alkoholfreien Getränken, dass du dieses Mundgefühl nicht hast. Es fehlt der Alkohol, und Das ist hier angenehm trocken. Und du hast also auch, hier gibt es also auch relativ wenig Süße. Süße da, aber es ist halt nicht so überbordend. Gar nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was Süße oder Alkohol macht natürlich immer dieses breite oder dieses Mundgefühl. Das hat er jetzt eben nicht und dadurch merkt man natürlich sofort, dass es was Alkoholfreies ist. Ich finde das sehr gut. Man kann das sehr gut einsetzen. Vielleicht müsste man da aber auch immer eher bei den schlankeren Speisen bleiben, ne? Weil was Sommerliches, wo sich auch dann vielleicht auch diese Fruchtnuancen widerspiegeln. Das finde ich, kann ich mir so gut vorstellen. Was ich total toll finde, ist immer diese Herangehensweise zu sagen, das ist nicht einfach nur entalkoholisierter Wein. Also das ist nicht ein alkoholfreier Wein, eben entalkoholisiert, sondern es ist Getränk, dass ich das eigentlich fast so ein bisschen was anderes sein möchte. Es kommt ja eben die Himbeere und die Minze dazu, zu dem Riesling. Und das hebt ihn ab in etwas völlig Neues, oder etwas völlig anderes, das nicht versucht, so eine Form von Methadon zu sein oder so. Ja, also es ist etwas, was ein eigenständiges Getränk ist. Das finde ich echt schön. Ich finde die Farbe toll. Farbe ist super ansprechend, so ganz goldig, wie so ein wirklich so fetter gereifter Chardonnay oder wie so ein schon leicht oxidierter Riesling. Ganz cool. Und ich finde die Kohlensäure richtig gut. Ah, es ist wirklich ist nicht zu viel, also scheut mich über, also auch ganz gut zugesetzt. Das ist echt, gefällt mir ganz gut. Was wird denn da noch in dem Haus hergestellt?
Falkenberg ist ja so einer der ursprünglichsten Handelshäuser, die es eigentlich so gibt. Gibt es seit 1786, war der erste, der das Amerika-Geschäft damals aufgebaut hat. Und auch der erste, der mehr oder weniger freien Zugriff auf das Liebfrauenstift hatte in Worms und den Erfolgsweg der Liebfrauenmilch mitbegleitet hat. Dann später auch dadurch, dass sie es halt exportiert haben, wahrscheinlich in einer gewissen Verantwortung oder zumindest als Mittäter für den Verfall der Liebfrauenmilch, für die Verkommerzialisierung, möchte ich einfach mal sagen, mitverantwortlich war. Aber es dafür gesorgt haben, dass der deutsche Wein in Amerika eine Präsenz hatte, eine Wahrnehmung und eine Ausstrahlung. Und das bis heute eigentlich beibehalten. Also es ist ein unglaublich engagiertes Unternehmen, was den deutschen Wein auf dem amerikanischen Markt ein ganz eigenes Gesicht verleiht und dem dort eine Präsenz verleiht. Sie haben teilweise auch Eigenmarken, eigene Sekte, eigene Weine, unter anderem eben dieses It's Not a Sin. Und was ich persönlich super, super wertvoll fand, war, dass du erwähnt hast, dass es ein eigenständiges Getränk ist. Ich persönlich finde, alkoholfreier Wein hat zumindest jetzt im Augenblick nur die Möglichkeit zu brillieren, wenn er aus dieser Vergleichssituation herauskommt, dass man ihn probiert und sagt, naja, das Schlimmste ist ja, ist Fastenwein oder schmeckt fast wie Wein. Wir sind noch nicht aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten wirklich in der Lage, Lagendifferenzierungen herauszuarbeiten, Jahrgangsdifferenzierungen zu präsentieren, verschiedene Ausbauformen, verschiedene Qualitätsstufen im weitesten Sinne. Interessanterweise gibt es ein Haus im Rheingau, Biberunge, der verschiedene Lagen abgefüllt hat und dort kann man Unterschiede herausschmecken. Er hat ein großes Gewächs als alkoholfreien Wein. Es ist total spannend, was man dort probieren kann. Aber das Gros der alkoholfreien Weine ist ja mehr oder weniger gerade erst im Entwicklungsstadium und versucht gerade erst den Weg zu finden, ähnlich wie Clausthaler in der 70er, 80er Jahre, wo man das wirklich auch nicht annähernd trinken konnte. Oder E-Autos vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Und ich finde so etwas, wenn man diese Aromen mit dabei hat, wie du es eben auch positiv geschildert hast, dann kommt man gar nicht in die Versuchung zu sagen, okay, da ist Riesling drin, schmeckt das wirklich wie Riesling? Sondern man nimmt das als eigenständiges Getränk wahr. Und diese alkoholfreie Sparte bekommt dann eine Chance, wenn ich es als eigenes Geschmacksvergnügen wahrnehme und als eigene Faszination und dann wiederum das Interessante, Positive, genauso wie du es gemacht hast, versuche darin zu finden, was mir irgendwie nützlich, was für mich bereichernd, was für mich auch geschmacksbereichernd sein kann.
Ja. Du hast mir alles aus dem Mund genommen.
Nee, du hast es vorher gesagt. Ich habe es im Prinzip nur bestätigt. Angenommen,
ja,
du hast
das jetzt. Das ist richtig toll. Ja, das ist richtig toll. Und das ist auch wirklich. Es gibt ja auch viele Schaumweine, die auch. Streiche das Wort Wein. Schaumhaltige, und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, wie nennt man das denn eigentlich? Sparkling Teas hat ja nichts mit Weintrauben zu tun. Das ist ein großes Thema. Auch die tollen schaumhaltigen Getränke von Wiesen, also / Griesel. Tolle Sachen. Großartig. Also es ist gar nicht auch so der Versuch, etwas zu machen, was ein Wein sein möchte, aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also nehme immer, und das hast du ja auch gerade gesagt, ne, es gibt ja was, es steckt ja alles noch in den Kinderschuhen, aber ich unternehme gelegentlich mal den Versuch, einen entalkoholisierten Wein zu trinken, und scheitert. Also es funktioniert, also es ist geschmacklich, sind da Welten dazwischen, mal abgesehen natürlich auch von dieser Form der technischen Zubereitung, die es braucht, um einen Wein zu entalkoholisieren. Die ja, wenn man jetzt zurückgeht zum Eingang, wir pflegen ja den Genuss authentischer, ehrlicher, naturbelassener Weine, und ein Wein zu entalkoholisieren ist ein höchst technischer Auftrag, und von daher tue ich mich da ohnehin schon schwer damit. Aber ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele gute neue Ansätze, und man muss dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben und da eine Offenheit entgegenbringen. Aber am schönsten finde ich das so wie hier, den Sinn, It's not a Sin, weil es einfach noch mit so einer neuen Aromenwelt spielt, und das mag ich sehr gerne.
Wenn du jetzt einen Wein probierst, jetzt hatte ich Glück, dass du ihn magst, wenn du sagst, ich mag ihn gerne, wenn du jetzt einen Wein probierst, nicht unbedingt einen alkoholfreien Wein, und du bist super enttäuscht. Wie gehst du mit dieser Enttäuschung um? Jetzt angenommen, der Produzent ist zugegen. Würdest du ihm deine Ratschläge mit auf den Weg geben? Würdest du versuchen, das zu spiegeln? Bist du eher stillschweigend? Was wäre eine faire, vielleicht höfliche, vielleicht hilfreiche Herangehensweise an diese Situation? Weil das ist manchmal schwierig, und jetzt sprechen wir beide aus der Altersphase, was manchmal einige junge Kollegen haben, die dann bei einer Probe sind und sagen, es ist scheiße.
Ja, genau. Ich würde dann sagen, ich rufe sie an, rufen sie nicht uns an. Oder ich würde sagen, oh, sehr interessant, der Wein hat bestimmt einen Markt, aber nicht bei uns. Nein, also Quatsch. Ich würde das natürlich... Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist für mich sehr, sehr schwer, einem Wein ein Feedback zu geben, wenn der Winzer zugegen ist, weil ich finde, und mir schmeckt der Wein nicht. So weiß ich das. Ja, also ich kann natürlich, ich habe Winzer wirklich tolle Sachen erzählen, wenn mir der Wein gefällt. Wenn er es geht ja auch nicht alleine um meinen Geschmack, es geht ja auch um mein Verständnis für den Wein. Also ob er überhaupt, ja, hat er, ist er jetzt nicht richtig gemacht, oder ist er, haben wir ihn, oder ist es wirklich kein Markt bei uns im Restaurant? Auch das kann man natürlich sagen. Aber ich würde es niemals sagen, ey, der Wein ist, wie du es gerade gesagt hast, scheiße. Na, das kann ich eh nicht sagen, aber man ist natürlich auch insgesamt geneigt, als Sommelier vielleicht sehr leichtfertig Meinung rauszuhauen, und man berücksichtigt gar nicht gar nicht die Arbeit, die jeder Winzer dahinter steckt, diesen Wein zu machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er da Arbeit mit hat. Und den Wein dann innerhalb von 2 Minuten abzutun, halte ich für sehr einfach. Es ist immer leichter, was Negatives zu sagen, als was Positives. Aber wenn der Winzer zugegen ist, würde ich mich möglichst bedeckt halten.
Mhm.
Also das finde ich schon, das steht mir nicht zu. Also ich bin Gastronom in Hamburg. Ich bin nicht draußen auf dem Weinberg, im Weinkeller. Ich bin nicht im Thema Vertrieb des Weines. Ich bin nicht im Thema Marketing. Es ist der Beruf des Winzers ist ja auch äußerst vielfältig. Und es steht mir nicht zu, diesen Wein im Beisein eines Winzers negativ zu beurteilen. Also würde ich mich möglichst neutral halten, ja.
Mhm. Für den Satz ganz interessant.
Am liebsten ist es mir ohnehin, das Verkosten von Wein vor Ort, also die Situation, dass der Winzer da ist, hat man ja am meisten, wenn es eine Weinmesse gibt. Und die Situation des Verkostens vor Ort ist sowieso immer eine sehr, sehr schwierige, für mich zumindest, weil mir dann diesem Wein manchmal die nötige Aufmerksamkeit fehlt. Also ich kann diesen Wein schon so im Groben so ein bisschen einschätzen und tarieren und sagen, okay, es lohnt sich, das weiter zu verfolgen, aber ich würde mir nicht zugestehen, da eine schlussendliche Meinung zu bilden zu dem Wein, wenn er da steht. Wir kennen die Situation, Messehalle oder Räumlichkeiten, Stimmengewirr, verschiedenste Gerüche, Menschen stehen um einen herum und dann trinkt man diesen Wein oder probiert diesen Wein und dann eine wirklich was
Qualifiziertes etwas und Faires.
Was Empathisches, was Qualifiziertes zu sagen. Also was Empathisches zu sagen ist immer wichtig, aber was Qualifiziertes zu sagen, halte ich für recht schwierig. Ich probiere solche Weine gerne nochmal nach. Also wenn mir ein Wein dann in dieser Situation zumindest zusagt, also dass ich zumindest das Gefühl habe, ja, das ist etwas, was hier sehe ich, also das könnte mir gefallen. Da bin ich aber gedanklich eigentlich wirklich erst mit 20% fertig meiner Beurteilung. Und die anderen 80%, die hole ich mir gerne in Ruhe nochmal nach.
Hm.
Also das heißt, dann lasse ich mit dem Wein nochmal kommen und probieren einfach für mich in Ruhe, probieren vielleicht nochmal am nächsten Tag und erst dann bin ich in der Lage, eine gerechte Entscheidung zu fällen.
Hm.
Es gibt andere Situationen, also auch ich bin manchmal bei Verkostungen dabei von Weinführern. Und wenn man in meinem Raum sitzt, alle sind leise und man hat alle Zeit der Welt, diesen Wein zu probieren, ist das auch gut. Also das ist wirklich jetzt nicht verwechselt wissen.
Hm.
Und diese Ruhe ist wichtig. Diese Ruhe, diese Konzentration auf den Wein finde ich schon, sonst tut man ihm Unrecht. Also mir ist das schon wichtig.
Hm. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal einen Wein trinken würdest, tot oder lebendig?
Ich müsste jetzt echt scharf nachdenken und ich will ja auch ehrlich bleiben. Ich will ja nicht sagen, ey, Franz Kafka oder so.
Wäre auch interessant. Also wirklich mal so ein.
Wäre auch interessant.
Ja. Der Schriftsteller, also wie, die haben ja alle zum großen Teil sehr intensiv konsumiert, aber wie die eben mit ihren philosophischen Ansätzen Wein sehen, es gibt in meinem Bekanntenkreis einen Komponisten und ich liebe es, mit ihm Wein zu trinken, weil die eine solch eigene Metaebene haben, um auf Wein zu schauen, den Wein mit einer Sensibilität betrachten. Das ist so unfassbar und so unglaublich, was ich, also da kann ich immer mich selber auch so ein bisschen sensibilisieren, wo wir ja doch immer in unserem eigenen Drive drin sind, in unserer eigenen Bubble, in unserer eigenen Betrachtungsweise. Und wenn jemand diese filigrane Schönheit im Wein wieder für mich gedanklich zum Leben erweckt, ist das großartig. Also daher, Schriftsteller wäre mal was Tolles. Gibt es bei dir persönlich noch Wünsche, Ziele, Gedanken, Vorhaben, Spruchreifes, was du entweder für dich selber noch anstrebst oder für den Witwenball, also irgendeine Entwicklung, wo du sagst, das würde ich mir wünschen? Oder das habe ich konkret vor?
Ja, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde. Also was ich konkret vorhabe. Ja, also was ich auf jeden Fall vorhabe, es wird, das ist leider so ein bisschen, es gab den einen oder anderen Anlauf, aber es gibt auf jeden Fall schon das Vorhaben, das Thema Wein in Hamburg noch mit einem passenden Äquivalent zu uns nochmal zu bereichern. Da habe ich große Lust zu. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir waren ein paar Mal davor, aber dann ist es dann doch gescheitert. Was ich wirklich mal, wozu ich mal wirklich Lust hätte. Ich glaube, das passiert aber erst, wenn ich nicht mehr selbstständig bin. Ich glaube, ich hätte Lust, ein Weinbuch über Österreich zu schreiben.
Großartig.
Ja, also sicherlich auch das Thema sehr, vielleicht schon ein bisschen wissenschaftlich anzugehen, über Regionen, Böden, Rebsorten, Stilistiken. Aber auch ein Teil, bei denen es um Menschen hinter den Weinen geht, ihre Handschrift. Genau. Und was natürlich auch dazu gehört zu Österreich, ist natürlich definitiv das Thema Kulinarik. Also das Essen muss da auch irgendwie mit rein. Ja, das wird also ein ganz schön dickes Buch werden.
Was für ein Lebensweg, was für eine Offenheit, was für eine Tiefsinnigkeit, was für ein Realitätsbewusstsein. Und das merkt man an allem, wie er spricht, wie er denkt, wie er tiefsinnig mit den einzelnen Elementen eigentlich des realen Alltags umgeht. Und wie er trotzdem nach vorne schaut, schaut, wie er den Witwenball immer weiter konzipieren oder ja, schlichtweg weiterentwickeln kann. Danke für dieses tolle Gespräch, lieber Axel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du deine Gedanken und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und vor allen Dingen deinen wirklich unkonventionellen Lebensweg. Großartig. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dich fürs Zuhören. Dass du diesen Weg mit uns gehst, dass du uns begleitest, dass du... Hast du uns eigentlich schon bewertet? Folgst du uns eigentlich schon? Also das wäre noch was, wo ich mich wahnsinnig drüber freuen würde. Empfiehlt den Podcast weiter an Freunde, an Winzer, an den Nachbarn, an die Verkäuferin an der Kasse, an den Weinstammtischbruder, jeden, der euch einfällt. Das bringt uns einfach weiter. Folgt uns. Es ist nur ein Klick entfernt und ihr verpasst keine einzige Folge mehr. Okay, wir wissen alle, Überraschungen gibt es bei uns wenige. Freitagnacht kommt die neue Ausgabe, Donnerstag die Preview. Aber trotz allem, wenn ihr uns folgt, sind wir gleich vorne bei euch auf dem Startbildschirm und ihr seht, eine neue Folge ist da. Und vor allen Dingen, welchen Gast wir haben. Und einen neuen Gast können wir dank der Schlumberger Gruppe auch nächste Woche begrüßen. Denn sie unterstützen uns wirtschaftlich und händisch. Und zur Schlumberger Gruppe gehören die Handelshäuser Segnitz, Consio Vini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Und dank Ihnen kann ich auch nächste Woche sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Axel Bode, nach Hamburg, nach dem Witwenball reisen wir nach Köln ins Neobiota. Und dort treffe ich keinen geringeren als Julian Kramm.
Hi, ich bin Siri von Griesel & Company in Bensheim. Wir sind ein Sekthaus an der Hessischen Bergstraße und ich freue mich riesig, für Axel das Outro sprechen zu dürfen. Der Witwenball, eben mit Axel, sind schon immer Griesel-Fans. Seit Tag 1, wenn man es genau nimmt, sogar schon einen Tag vor Eröffnung. Ich selbst verbinde den Witwenball mit meiner allerersten beruflichen Weinreise. Und bei der Gelegenheit ist man dann natürlich auch immer besonders aufgeregt. Das hat sich aber ganz schnell gelegt, als ich reingekommen bin und direkt mit einem richtig breiten Grinsen und einer dicken Umarmung begrüßt wurde. Und da habe ich festgestellt, im Witwenball, da muss man sich einfach wohlfühlen. Das Essen ist wahnsinnig gut und das Team sorgt einfach dafür, dass man sich so fühlt, als wäre man schon immer ein Teil des Witwenball. Von daher an dieser Stelle ganz liebe Grüße aus Bensheim nach Hamburg und fühlt euch gedrückt. Ganz liebe Grüße.